betet Jesus an. Das ist unser Auftrag, unsere Vision, unsere Schau. So, wir möchten heute uns Gedanken machen über gesegnete Gedanken, Segen der positiven Gedanken. Es gibt ja so viele negative Gedanken, die kannst du alle auf den Schrottplatz bringen, aber wir wollen positive Gedanken und wir wollen gute Gedanken denken und die uns was bringen. Es gibt ja so viel Falschgeld, so, und damit kannst du nichts kaufen, genauso mit negativen Gedanken. Das ist frommer Bluff, bringt nicht viel. Über die positiven Gedanken, darüber wollen wir reden. Aber zuerst möchte ich euch ganz herzlich einladen. Morgen, 19 Uhr, Gott gibt uns am Freitag, 19 Uhr, Gott gibt uns eine zweite Chance. Also, dein Leben ist nicht vorbei, dein Leben geht weiter. Auch wenn du versagst oder gefallen bist, ich möchte eigentlich alle, die irgendwo Schwierigkeiten haben, die versagt haben, die mal Fehler gemacht haben, und der Teufel kommt gleich, ach, du hast die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen. Da musst du schon wirklich dich dumm anstellen, um das zu begehen. Also, ich denke nicht, ich wüsste eigentlich nicht, wer das begangen haben könnte, außer die Pharisäer, die Jesus abgelehnt haben. Denen hat er als Warnung gegeben, also die Sünde wieder den Heiligen Geist. Aber Gott hat so viele Chancen für dich. Ein amerikanischer Bruder hat mir einen englischen Spruch geschickt, und in diesem englischen Spruch hieß, wenn Plan A versagt, nimm Plan B. Wenn Gott hat, der liebe Gott hat so viel Buchstaben in seinem Alphabet, also du wirst nicht fertig, bis du an Z gekommen bist, und dann kannst du wieder mit den Ziffern anfangen, dann kannst du mit den ganzen Umlauten noch anfangen, und du kannst weitermachen. Also Fortsetzung, neue Chancen, die Gott dir gibt. Dann am Samstag um 11 Uhr ist Frauenbrunch, und das Thema wird sein innere Schönheit. Angelika Ament wird sein und sprechen. Sie wird auch aus ihrem Leben erzählen, was sie so macht und wie man von innen schön ist. Und schön wird für die Frauen. Ich möchte noch ankündigen, bringt was Deftiges mit. Heute haben wir Keksstunde, da bringt man nichts Deftiges mit, dann bringt man was Süßes mit zum Knabbern. Aber am Samstag darfst du vormittags was Deftiges bringen. Also, was das alles ist, überlasse ich dir. Pfefferone. Das ist deftig, am deftigsten. Okay, und ich habe angekündigt, dass Wanda da die Küche macht und die bildet ihr Team zusammen, wer da was macht. Also wendet euch dann an und gebt die Sachen bei der Wanda ab. Dann abends haben wir Gottesdienst, das wird ein Salbungs- und Segnungsgottesdienst sein, und das Thema, oder das heißt das Stichwort, das Gott mir gegeben hat, es ist gut, dass wir da sind, es ist gut, dass du da bist, jetzt kannst du gesegnet werden, bei dir kann sich was verändern, solange du da bist, kann was passieren, und wenn du nicht mehr da bist, kann auch nichts mehr passieren, Tote loben dich nicht, heißt es einmal in der Bibel. Und auch am Sonntag früh wird Angelika Ament auch ihr Zeugnis geben. Sie hat also erzählt, wie sie zum Herrn, oder sie hat mir geschrieben, sie möchte berichten, wie sie zum Herrn fand, denn ihre Geschichte ist ja so, sie hat in der Esoterik ihr Halt und Hilfe gesucht und es hat ganz verrückt gespielt, bis ihre Ehe fast kaputt ging, alles kaputt ging, sie war auch psychisch am Ende, und dann kam Jesus in ihr Leben, und Jesus ist die Antwort. Jesus ist die Antwort. Das wird die Botschaft sein. Und hier, was die Zeugen Jesu berichten, nicht Jehovas Zeugen oder irgendwelche andere Zeugen von irgendjemand, sondern Menschen, die Jesus begegnet sind. Hast du eine Begegnung mit Gott gehabt, dann komm und hör es an. Vielleicht hast du auch ein Zeugnis. Wir werden vielleicht Zeugnisgottesdienst machen, weiß ich nicht. Also, wir sollen die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und seine Zeugen sein. Zeugen von dem, was Gott getan hat, wie Christus in dir lebendig gemacht hat, wie Christus in dein Leben hineingekommen ist und. So, mein Thema, der Segen der positiven Gedanken. Weißt du, du kannst auch negativ denken. In deinem Kopf, du kannst immer umschalten, links und rechts. Also je nachdem, was dir liegt, was dir auf dem Herzen ist, du kannst dir deine Gedanken bilden. Du bist für deine Gedanken verantwortlich. Sag nicht der Teufel. Der Teufel, der ist nur derjenige, der um dich rumspringt und brüllt. Und wenn du dann Angst bekommst und anfängst zu rennen, dann kommen alle möglichen Gedanken der Panik, der Schrecken und dergleichen. Es gibt also positive Gedanken, und das will ich auch, deshalb betone ich Segen, die gesegneten Gedanken, die du denken solltest. Es gibt auch positive Gedanken ohne Gott, wo Gott nicht dahinter steht, ohne Substanz, ohne Inhalt, ohne Segen. Dafür kannst du nichts kaufen, wie mit Falschgeld. So, es gibt sehr fremde Gedanken, die da gar nicht auf deinen Mist gewachsen sind. Ich weiß nicht, ob du schon solche Gedanken gedacht hast. Da hat jemand vorgedacht und du hast weiter gesponnen und weiter fantasiert und weiter gedacht. fremde Gebete nachgesprochen, das sind gar nicht deine Gebete. Die Bitten habt ihr von ihm. Das sind eigentlich die positiven Gebete und Gedanken und Gesänge und, die wir von Gott bekommen haben. Jesus sagt, in der Endzeit wird die Verführung sehr groß sein, dass selbst wenn es möglich, ich hoffe nicht, dass es bei dir möglich ist, dass selbst die Auserwählten verführt werden würden. Also, dass selbst die Gotteskinder, wahre Kinder Gottes verführt würden. Was ist echt und was ist unecht? Darüber wollen wir uns Gedanken machen heute. In Lukas 18, Vers 8 sagt der Herr, meinst du, wenn das Menschensohn wiederkommt, dass er Glauben finden wird auf dieser Erde? Meinst du, dass Menschen Glauben finden werden? Also, die werden positiv sein, die werden religiös sein. Da wird der Antichrist dominieren, so wie beim Hitler im Dritten Reich. Von der Vorsehung und von der Gnade und von der Erwählung und. Das sprach nur theologisch und christlich und evangelikal. Und die meisten Menschen sind darauf reingefallen. Das Heil kommt nicht vom Hitler, sondern kommt nicht von Menschen, kommt nicht von einer Kirche oder Institution. Das Heil kommt von Jesus. Kannst du da Amen sagen? Bist du einverstanden? Es gibt so viel Vermischtes im christlichen Glauben. Schon von Anfang an die Gnosis, dann der Judaismus, dann alle möglichen Philosophien und Mysterienkulte, die haben sich versucht, ins Christentum einzudringen. Das ist gut. Christentum ist positiv. Sehr positiv sogar. Und dann haben sie mit als Trittbrettfahrer versucht mitzufahren und drauf zu springen. Heutzutage, auch jetzt so viel von Hinduismus und Buddhismus her geprägte Gebete, Gedanken, Gesänge etc. Weißt du, heute spricht man vom stillen Gebet. Also wenn ich bete, ist gar nicht still. Das kann ganz laut sein, ganz durcheinander sein, kann sogar ganz verwirrt sein, vor allem stillen Gebet. Also da schreit man zu Gott, wie ein Hirsch schreit nach Wasser, so schreit meine Seele zu dir. Also von wegen stillen Gebet, weißt du, in sich kehren, sich selbst vergessen, sich entleeren. Nein, wenn wir beten als Christen, genau das Gegenteil, wie im Hinduismus und Esoterik oder sonst wo ist, immer, ich muss Lehrer werden. Nein, wenn ich bete, ich werde voller und dann ist für das andere gar kein Platz mehr. Dann ist für Ängste kein Platz, dann ist für Sorge kein Platz, dann ist für das Negative kein Platz. Ich bin so voll von Gott. Also von wegen stilles Gebet, vergiss die ganzen stillen Gebete, die sind alle für die Katz. Die nützen nichts, die bringen auch keinem nie was. Also wir haben stille Gebete so, das ist ein stilles Gebet, nichts beten. Und wenn ich nichts beten kann, bete ich in Sprachen. Das ist mehr wert als die ganzen stillen Gebete, so Einkehr, weißt du, und dann kehrt man ein, was weiß ich, da ist nichts zu kehren und nichts auszukehren. Also Einkehr. Ich mache mich lustig über Menschen, die Heil suchen in fernöstliche Religionen oder in Dingen, die nichts bringen. Lasst uns voll Geistes werden. Die Bibel spricht von voll Geistes. Voller Jubel, voller Freude, voller Herrlichkeit, voller Dank. Wenn du richtig betest, dann blitzt und donnert um dich herum. Wirklich. Dann redet Gott, durchbricht die Stille. Mein Sohn, ich sage dir. Frag dich, was hast du von diesen frommen, stillen, ruhigen Gebeten? Weißt du, da schläfst du ein. Also ich war als junger Bursche, als junger Christ, noch kein Pastor. Ich war so im Männergebetskreis, alles ist gut und lieb. Wir haben schön nacheinander gebetet, aber das war Brüderschlafstunde. Aber war keine Brüdergebetstunde. Da ist man eingeschlafen und dann immer der Nächste musste dem anderen immer so einen Ruck geben, damit er aufwacht und weiterbetet. Was? Ich bin jetzt noch dran, schon dran und dergleichen. Und dann hat man versucht, schön zu beten. Also deutsch formulierte Gebete und die damals konnte ich noch nicht so gut Deutsch. So und habe manchmal verbappelt und der, die das verwechselt und was weiß ich, dann sagte, weißt du, du musst zuerst mal dein Gebet auswendig lernen und dann kannst du dem lieben Gott was vortragen. Weißt du, Gott will, dass wir so mit ihm reden, wie unser Schnabel gewachsen ist. Aber, lieber Vater, Daddy, von all diesen schönen, frommen Gebeten, vorgedruckten Gebeten oder was aufgeschrieben Gebeten, habe ich nie was gekriegt oder mir ist nichts rausgekommen. Es war Falschgeld. Erst, wo ich mit dem Herzen anfing zu beten, wo ich aus dem Herzen zu Gott schrie und rief und sagte, oh Herr, Segen der positiven Gedanken, Gebete und was es auch alles ist, das ist so wichtig, dass wir einen Nutzen davon haben. Was hast du davon? Was hast du vom christlichen Glauben? Bringt es dir was, wenn nichts für die Ewigkeit rausspringt? Wenn nichts für die Ewigkeit bleibt, vergiss es. Alles muss durchs Feuer, alles muss sich behaupten, bewähren, bewahrheiten und wenn das nicht kann, dann vergiss es. Anbetung, die soll was nützen. Wenn ich Gott anbete, dann soll ich so voller Freude sein, dass ich aufstehe und sage Halleluja und dann gehe ich wie eine Dampfwalze durch mein Dickicht und walze alles platt. Lobpreis soll was nützen, meine Gebete sollen was nützen, die Predigt soll was nützen. Weißt du, aber mit stillen Gebeten, du wirst nicht einmal eine Maus in deinem Ofen vorlocken. Stille Gebete. Oder Bibel lesen. Ich muss von meinem Bibellesen was haben. Ich muss nicht nur eine Pflicht erfüllen, dass ich jeden Tag 3 Kapitel lese. Oder unseren Bibelkurs da machen, jeden Tag da 1 oder 2 Seiten. Nein, ich will was davon haben. Was lernen, was zu kauen haben. Manchmal, und Dinge, die schwer zu schlucken sind, die sind die Dinge, die du lange kaust und lange bearbeitest und lange bewälzt, abwälzt und so weiter. Und die bringen dann was. Dann wirst du satt, obwohl du gar nicht viel gegessen hast. Durchs Kauen. Kauen ist ganz arg wichtig, auch geistliches Kauen. Deshalb waren die reinen Tiere, die geopfert werden sollten im Alten Testament, Wiederkäuer. Also die immer wieder das wieder vorgeholt haben, nochmals durchgekaut und wieder vorgeholt und nochmals durchgekaut. Bibel lesen, beten, meditieren, über Gott nachdenken. Weißt du, das bringt etwas. Gott sagt zu Josua, du sollst Tag und Nacht über sein Wort nachdenken oder Gottes Wort nachdenken, meditieren und so weiter. Und dann wirst du Erfolg haben, wo du auch hinkommst. Also, Segen der positiven Gedanken. Du denkst von morgens früh bis abends spät an Gott. Ja, wann soll ich arbeiten? Wann soll ich kochen? Wann soll ich mich frisch machen? Wann soll ich mich erholen? Weißt du, du kannst beides zusammen kombinieren. Wir haben es verlernt, Sonntag und Werktag zusammenzubringen, zu einem Festtag zu machen. Wir sollten jeden Tag Freudentag haben, jeden Tag Siegestag haben, jeden Tag Segenstag haben, jeden Tag Geburtstag, jeden Tag Namenstag. Ja, wir sollten immer was Schönes jeden Tag haben. Meine Anstrengung muss ich auszahlen. Was hast du davon? Was hast du davon? Was hast du von deiner Arbeit? Weißt du, was hast du von deinem Gottesdienstbesuch? Bringt dir dein Gottesdienstbesuch was? Kannst du nach Hause gehen und kannst sagen, heute habe ich wieder was gelernt. Heute habe ich wieder was verstanden. Heute ist mir was groß geworden. Heute habe ich was erkannt. Du musst nicht alles erkennen. Und du musst nicht die ganze Predigt verstanden haben. Die ganze Predigt ist wahrscheinlich gar nicht für dich. So wie die ganze Bibel nicht für dich jetzt gerade im Augenblick ist. Aber ein Wort des Herrn, so ein Rhema-Wort. Plötzlich irgendetwas wird groß in deinem Leben und dann vergisst du, was der Prediger predigt und machst an dem Gedanken weiter, was dir groß geworden ist, was der Heilige Geist verklärt hat. Er ist derjenige, der uns positive Gedanken bringt. Alles, was wir sind und haben und machen und nicht machen, muss durchs Feuer gehen. Auch das, was wir nicht machen, auch das zählt bei Gott. Wir denken immer, das, was ich gedacht habe oder das, was ich gesagt habe oder das, was ich gemacht habe, das zählt bei Gott. Nein, bei Gott zählt auch das, was du nicht gemacht hast, deine Unterlassungen. Und Gott wird fragen, ich war nackt und ihr habt mich nicht bekleidet. Ich war hungrig und ihr habt mich nicht gespeist. Also, was wir nicht getan haben, nicht nur was wir getan haben, müssen wir Gott verantworten, sondern auch was wir nicht getan haben. Wahres, echtes, gesundes und positives Denken hat Auswirkungen, muss es Auswirkungen haben, muss Frucht bringen, Resultate, Ergebnisse, muss etwas bewirken. Es gibt viele Bäume, die Gott gar nicht gepflanzt hat. Und es gibt Bäume, die keine Frucht bringen. Das gibt's und du musst es stehen lassen. Es sind Bäume, die Menschen gezüchtet haben, die sind nur Zierpflanzen. Das sind nur schöne Zierpflanzen, sind wunderbar, aber gut für den Friedhof. Aber nicht für Nutzkarten, nützlich für irgendwie für deinen täglichen Gebrauch. Du brauchst etwas für dein tägliches Leben. Deshalb beten wir im Vater unser, gib uns unser tägliches Brot heute. Nicht morgen und übermorgen und nächstes Jahr. Wir sollen für heute leben und jetzt leben und hier leben und nicht irgendwo im Himmel schweben oder in der Hölle spazieren gehen oder auf der Erde wandeln. Nein, wir sollen hier und heute und jetzt im Alltag uns irgendwo befinden. Gedanken werden im Herzen produziert, so lehrt uns die Bibel. Wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Aus dem Herzen kommen alle möglichen Gedanken. Aus dem Herzen kann Lob und Dank rauskommen. Und das ist schön, wenn das ist. Lob und Dank, egal wem gegenüber. Kann Kritik rauskommen aus dem Herzen. Kann Ärger, kann Stress, kann Bitterkeit aus dem Herzen rauskommen. Aus dem Herzen kann die Wahrheit und Lüge rauskommen, wes das Herz voll ist. Und deshalb, richtiges Beten und richtiges Sprechen will gelernt sein, dass man mit dem Herzen redet. Wie macht man das? Weißt du, die Zunge ist nichts anderes als die Verlängerung des Herzens. Letztendlich. Die Zunge aus dem Herzen. Und deshalb ist die Zunge so ein kleines Ding, sagt uns Jakobus, richtet aber manchmal großen Schaden und, ich würde sagen, fast sogar großen Nutzen, wenn du es richtig anwendest. Das richtige Wort, das rechte Wort im richtigen Augenblick, das verändert Dinge. Aber wenn dein Herz vergiftet ist, verletzt ist, verbittert ist und so weiter, dann wirst du nur Galle und Gift spucken. Wirst dich ärgern und Stress haben und anderen Stress machen. Manche verstehen sich selbst nicht. Warum denken wir so positiv, ich bin so im Herrn? Und da rutscht mir immer wieder was raus. Hast du nicht schon sowas erlebt, so ein böses Wort, so Schimpfwort, Fluchwort oder etwas Negatives? Oder warum bin ich so ängstlich und verunsichert? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, das weiß ich. Aber warum ist es so? Vielleicht ist ein Problem. Und da sollte man mit dem Sprechen mal anfangen. Und müssen wir vielleicht ein paar Dinge ansprechen. Wir fragen uns, warum bin ich so verzweifelt? Oder obwohl ich weiß, ich habe den Herrn, ich bin Kind Gottes. Mein Name steht im Buch des Lebens. Ich bin in seinen Händen gezeichnet. Niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Und doch habe ich so viel Angst und so viel Druck und so weiter. Positives Denken ist nicht nur gutes Denken. Richtiges Denken. Weißt du, du kannst richtig denken und doch falsch liegen. Das ist möglich. Richtig denken und doch falsch liegen. Ich will dich jetzt nicht verunsichern und dich krank machen, aber viele Menschen, die denken gute Gedanken. Und doch, die liegen falsch. Die haben kein Boot unter die Füße. Gedanken müssen ein Ziel haben, die richtige Richtung. Die Gedanken müssen Substanz haben, Inhalt haben, nicht nur leere Worte und nicht nur Stroh, sondern da muss auch Korn drin sein beim Dreschen. Diese Gedanken müssen auch Frucht tragen. Und wir denken so oft unfruchtbare Gedanken. Gedanken, die sind schön, wunderbar. Du bist begeistert. Aber das ist Zeitverschwendung. So viele Gedanken sind Zeitverschwendung. So Luftschlösser, das wäre schön, wenn. Wenn das Wörtchen, wenn nicht wäre, wäre ich heute noch Millionär. Also nur schöne Gedanken. Wir müssen so zu denken, anfangen und so zu denken lernen, wie Gott denkt. Du denkst nicht wie Gott, du denkst wie Teufel, hat Jesus zum Petrus gesagt. Satan hinter mir. Du denkst nicht, was der Wille Gottes ist. Wir müssen also unsere Gedanken auf den Willen Gottes konzentrieren und fixieren. Dann denken wir richtig. Petrus hat nichts Schlechtes gewollt vom Heiland. Herr, das widerfahre dir nicht. Weißt du, wenn du an Probleme dich vorbeimogeln möchtest, Probleme sind manchmal ein Fakt, eine Gegebenheit, die gehören zum Leben dazu. Krankheit gehört zum Leben dazu, Schwäche gehört zum Leben dazu, Mangel gehört zum Leben dazu, Kämpfe gehören zum Leben dazu. Oh Herr, das widerfahre mir nicht. Aber gerade das wollte Jesus haben. Jesus hat den Tod provoziert. Weißt du, Jesus hat sich kreuzigen lassen, ganz bewusst. Die Juden haben ihn nicht nur gekreuzigt. Ich möchte die Juden jetzt wieder in Schutz nehmen, mal ausnahmsweise. Weißt du, Jesus ist nach dem römischen Recht verurteilt worden. Er hat nicht widersprochen. Er hat nicht gesagt, was und warum er verurteilt ist. Er hat geschwiegen. Und sein Schweigen war die Ursache. Ja, du sagst nichts, also bist auch schuldig. Du anerkennst das Urteil. Und deshalb hat Pilatus gesagt, na gut, dann kreuzigt ihn. Er verteidigt sich nicht, er widerspricht nicht, er rebelliert nicht gegen die Sache. Und so, er wollte gekreuzigt werden. Ganz bewusst. Willst du auch gekreuzigt werden? Vielleicht musst du manchmal gekreuzigt werden. Und deshalb, dein Wille geschehe, betet Jesus im Vater unser. Auch das gehört zum gesegneten, positiven Denken. Dein Wille geschehe, nicht mein oder unser Wille oder was gerade gut ist oder was richtig ist. Wir sollten so denken, wie Gott denkt. Was nützt es? In der Bibel heißt es, die den Herrn lieben oder die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Alle Dinge zum Besten dienen. Auch das Schlechte dient zum Besten. Auch die Versuchungen, die Kämpfe dienen zum Besten. Auch die Angriffe und die Herausforderungen, alles dient zum Besten. Also unsere Gedanken müssen göttlich sein, schöpferisch. Was bringt es mir? Was habe ich davon? Was haben andere davon? Was bleibt, wenn ich von dieser Erde gegangen bin? Weißt du, wir werden alle, eines Tages alle von dieser Welt gehen. Oder will jemand hier bleiben? Oder wird jemand hier bleiben? Weißt du, der Tag des Abrufs wird für jeden mal irgendwann mal kommen, früher oder später. Die Erde ist ein großer Planet, ein großer Friedhof, der um die Erde kreist. Das ist die Erde. Und so weiter. Sie sind alle noch gegangen. Moses ist gestorben, all die Propheten sind gestorben, all die Heiligen sind gestorben, all die Braven und all die Bösen sind gestorben. Und wir werden auch eines Tages gehen. Was bleibt von uns? Und das bleibt, was wir in Gott gewesen sind, was wir aus dem Glauben herausgetan haben, was wir vom Himmel her bekommen haben und hier auf dieser Erde umgesetzt haben. Dein Wille geschehe hier in dieser Welt. Unsere Gedanken sollen Autorität haben, Substanz haben, schöpferisch sein. So wie der Mensch denkt, so lebt er auch. Du kannst nicht. Aus einem Brunnen steht beim Jakobus einmal, aus einem Brunnen kann ich gleichzeitig süßes und bitteres Wasser fließen. Entweder salziges Wasser oder genießbares, klares, deutliches Wasser, ein einwandfreies Wasser. Also es kann nicht so Mischmasch rauskommen. Du kannst nicht positiv denken und negativ leben oder negativ leben und positiv denken. Also entweder oder. Deshalb bist du richtig gepolt. Der Teufel versucht, unser Leben ständig zu zerstören. Er versucht uns, ungesegnete Gedanken so unterzujubeln. Der Jubel fiel es uns unter. Hast du gesehen? Hast du gehört? Hast du gemerkt? Und weißt du, du sitzt da. Weißt du, wo der Teufel am fleißigsten ist? Er ist in der Versammlung. Ja, guck mal, was der sich da erlaubt. Der Teufel ist in der Versammlung sehr aktiv. In der Versammlung der Kinder Gottes, da springt er nur von einem zum anderen rum. Also weißt du, wenn das der Bruder wüsste, wenn das der sehen würde oder hören würde. Oder, weißt du, und dann habe ich meinen Herd ausgeschaltet. Oder Wasserhahn zugedreht. Und der Teufel kommt mit allen möglichen Gedanken. Oder ist die Miete schon bezahlt? Oder wird es reichen, Essen und so weiter? Jeder kann so schnell sagen, der Herr segne dich, der Herr segne dich. Weißt du, dann hörst du und dann siehst, wie jemand krank ist und sagst, ja, der hat gar keinen Glauben. Und dann fängst du an, in der Versammlung zu richten. Und du siehst, was Gedanken ausmachen. Richtet nicht, auf das ihr nicht gerichtet werden. In der Versammlung wird am meisten gerichtet. Das ist fast wie eine Gerichtsveranstaltung. Da wird gerichtet über den und den und den. Du glaubst gar nicht. Manchmal ärgern wir uns und sagen, ja, die reden nur übereinander. Die Leute haben keine Ahnung, was passiert. Der Teufel bedient sich ihrer. Der Teufel bedient sich als Quatschköpfe und Quatscher und Schwätzer und so weiter. Du redest, du machst den Mund gar nicht auf, aber in deinen Gedanken, da blitzt und donnert. Und sagst, ja, um Himmels Willen, was ist mit mir los? Positive Gedanken, gesegnete Gedanken. Also du kannst auch natürlich auch positive Gedanken über jemanden haben, aber die sind nicht von Gott. Wenn der richtig beten würde, wenn der richtig glauben würde, wenn der richtig geben würde oder wenn der richtig gehen würde. Weißt du, wir denken positiv, aber wir richten sogar in dem positiven Gedankengang, richten wir schon unseren Bruder, unsere Schwester. Und selbst, wie ist es bei dir? Denke an die Geschichte vom vielfältigen Acker. Du hörst das Wort Gottes. Einiges bringt nur gar keine Frucht. Da kommen gleich die Vögel und picken es weg. Das sind die, was ich hier heute Nachmittag gesagt habe. Also da wird gleich weggeschnappt. Du gehst nach Hause und weißt nicht mehr, was gepredigt worden ist. Die anderen, die werden zertreten. Da stehst du an der Tür, jemand quatscht dich an. Bist so im Herrn. Halleluja, der Herr ist da. Und dann kommt irgendein Bruder, eine Schwester und sagt, weißt du, wie du dich heute benommen hast, das ist ja unmöglich. Und schon geht eine Maschine, ein Computer an und plötzlich setzt sie ein Programm frei. Das ist ein Virus. Der Teufel versteht, so Trojaner in uns hineinzubringen. Und dann gibt es einige, da ist der Boden hart. Also dann gehst du nach Hause und sagst, wie kann ich das umsetzen? Ich habe kein Geld, keine Lust, keine Freude. Niemand hilft mir, niemand unterstützt mich und so weiter. Da sind Schwierigkeiten über Schwierigkeiten. Mein Nachbar, der geht mir auf den Kopf und der Nachbar unten geht mir auf den, ja, da ist die Hölle los und der Nachbar links und rechts und so weiter. Wie soll ich das verwirklichen? Und das sind die dann unter der Schwierigkeit versagen, weil die Probleme zu groß sind, weil man nicht verkraftet die Kraft Gottes oder kann nicht umsetzen. Und dann gibt es nur einige, die bringen 60-fältig, 80-fältig oder 100-fältig Frucht. Es sind dann ganz wenige. Und von so viel, die hören die Predigt und nur ein kleiner Prozentsatz kapiert, um was es geht. Und die bekommen diese gesegneten positiven Gedanken und die sagen, der Herr hat es gesprochen. Der Herr hat es gesprochen. Der Herr hat es gesprochen. Und dann setzen die das um. Du kannst nur dein Leben realisieren, wenn du ein Wort von Gott hast. Und dann hast du ein Endergebnis, dann hast du am Schluss Frucht. All die anderen, die sind aufgegangen, die waren bereit, die waren willig, aber da ist nichts aufgegangen, da ist nichts passiert. Und deshalb wundern wir uns manchmal, warum Leute manchmal eine Weile da sind in der Gemeinde und dann wieder verschwinden von der Bildfläche. Das sind wieder die Vögel, die haben alles aufgefressen. Bis wieder mal irgendwas ist, bis wieder der Seemann vorbeigeht, bis wieder dann Samen ausgestreut wird, bis wieder mal ein Evangelist der Lande kommt und dann irgendwo im Fernsehen oder irgendwo im Internet eine Predigt hält. Oh Mann, wir sind ganz weit weg von Gott abgekommen. Und dann kommen sie wieder zurück, aber der Boden ist zu steinig, zu dornig oder was weiß ich auch noch, gar nicht richtig vorbereitet. Man kann gottlos sein und trotzdem positiv denken, das ist möglich, aber das sind alles leere Gedanken. Man kann gottlos sein und doch gute Gedanken haben, also gottlose haben auch gute Gedanken, also ohne weiteres. Nicht alle Gedanken sind gesegnete Gedanken und nicht Alle Gedanken sind Segensträger, haben Segen in sich, haben in sich Sprengkraft, haben in sich Lebenskraft. Weißt du, du kannst ein Samenkorn haben, das kann tot sein, vertrocknet, verdorrt, kein Leben, keine Lebenskraft in sich. So ist auch mit dem Wort Gottes. Es hat keine Kraft, wenn du es hörst, wenn dein Herz nicht bereit ist, du hast es in der Hand. Man hat in den Pyramiden eine Mumie ausgegraben oder rausgeholt und ihre Hand hat man aufgemacht und hat sie Körner, Getreidekörner in ihrer Hand gehabt. Und man hat versucht, diese Körner lebendig zu machen. Und man hat, also wissenschaftlich, die Wissenschaftler haben alles dran gemacht. Und die haben diese Körner tatsächlich wieder lebendig zum Leben erweckt, nach 4.000, 5.000 Jahren aus der Hand. Aber die nutzen nichts in der Hand der Pharaonen oder der Königin. Wenn Menschen, tote Menschen Gottes Wort in der Hand haben, das bewirkt nichts. Das ist genauso, als wenn sie, wie diese Mumie dort, das bewirkt nichts. Das muss in die Erde, es muss befeuchtet werden. Es braucht die richtige Temperatur und das richtige Klima. Und dann geht es wieder auf. Und dann weißt du, was die damals gegessen haben. Nach Jahrtausenden gehen diese Samenkörner auf. Aber die müssen in die richtige Erde und nicht nur in der Hand. Ich habe das Wort des Herrn. Weißt du, manche Leute haben einen ganzen Aktenordner von Gottes Worte, von Gottes Offenbarungen und die können gar nicht genug kriegen. Was hat der Herr gesagt? Weißt du, die fragen nicht, was die Predigt war. Was hat der Herr gesagt? Aber die ganze Predigt ist Wort Gottes. Weissagung und Offenbarung. So, nicht alle Gedanken gehen in die Tiefe. Nicht alle Gedanken schlagen Wurzeln. Nicht alle Gedanken bringen Frucht. Es gibt so viele Gedankengänge, die sinnlos sind. Zeitverschwendung. Das ist genauso, als wenn du sie nicht gedacht hättest. Du hast nichts davon. Deshalb die Bibel sagt, kaufe die Zeit aus. Und wenn du denken darfst und kannst und die Gedanken sind frei, du kannst sie bestimmen und du bestimmst, in welche Richtung sie gehen sollen, denk positiv. Lass dich nicht manipulieren. Weißt du, den ganzen Tag nur Angstgedanken. Also hoffentlich kommt nicht der Gerichtsvollzieher. Und schon wartest du bei jedem Klopfen an der Tür, denkst du, der Gerichtsvollzieher ist da. Oder irgendjemand Unangenehmes, was du gar nicht sehen und hören möchtest. Oder wenn das Telefon klingelt, dann guckst du, wessen Nummer das ist. Vielleicht kenne ich die Person dann, ja, wenn ich, aber die Person möchte nicht, dass sie mich anruft. Und so geht's dann Tag und Nacht. Du lebst von lauter Ängste und ungelösten Problemen letztendlich. Man kann sich gerne den Mund immer voll nehmen. Ja, wir haben den Sieg. Aber lass mal drauf ankommen. Lass mal die Schwierigkeit kommen. Lass mal einen Löwen über den Weg laufen. Und dann wirst du sehen, ob du den Sieg hast oder nicht. Ob der Löwe sich vor dir hinkniet oder ob der dich anfällt. Den Mund kann, ich habe keine Angst. Mit unseren Kindern, wir sind immer nach Kreuzberg, nach Hause gefahren und da ist die eine Brücke dort, die Hafen, Spreebrücke ist es und so weiter. Wir haben das erfunden, das ist Lügenbrücke. Und dann habe ich eine Geschichte, was mein Vater mir erzählt hat, für Kinder. Mein Vater hat mir eine Geschichte erzählt, da war ein Bub, der hat gesagt, da ist ein Hund gelaufen. Und dann sagt der Junge, Papa, ich habe einen Hund gesehen, der war so groß wie ein Pferd. Er sagt, warte mal, da drüben ist eine Brücke. Wenn wir zu der Brücke kommen, weil alle Lügner stürzen ein. So, und dann fragt er nach einer Weile der Junge, Papa, wie weit ist die Brücke? Ja, nicht mehr weit. Dann sagt er, ich glaube, das war so wie ein Kalb, der Hund, so groß. Und dann sehen sie schon die Brücke. Papa, wie weit sind wir noch von der Brücke? Da drüben siehst du die Brücke. Dann sagt der Junge, Papa, ich muss dir eines sagen, der Hund war genauso groß wie alle anderen Hunde auch. So, weißt du, wir übertreiben. Also Worte der Übertreibung, die können uns sogar das Leben kosten. Denk an Ananias und Sapphira. Oder Untertreibung. Weißt du, wir Christen untertreiben, das war nicht so schlimm. Oder das war so schlimm. Wir sollen ehrlich sein. Denn dem Aufrichtigen lässt Gott gelingen. Und den Aufrichtigen segnet. Also Worte, Gedankengänge, die nicht gesegnet sind. Entweder untertrieben oder übertrieben. Beides ist falsch, beides ist ein Verderben und beides bringt keinen Nutzen. Im Gegenteil, es fällt auf einem negativ zurück. Ja, da haben sich 500 Leute bekehrt. Weißt du, aber die Leute wurden vielleicht evangelistisch gezählt. Weißt du, wie man evangelistisch zählt? Doppelt und dreifach und vierfach. Also, wie ein Stuhl vier Füße hat und dann, ja, da haben sich so und so viel bekehrt. Weißt du, was ist eigentlich unterm Strich rausgekommen? Vielleicht nur 5 Leute. Vor diesen 500. Billy Graham hat einmal in London evangelisiert und große Kampagne gemacht und nach einem Jahr hat er nachzählen lassen, wie viele Leute vor diesen 1000, die sich bekehrt haben, in den Gemeinden sind. Keine 100. Du siehst also, die Leute waren begeistert, kamen nach vorne, übergaben ihr Leben und das Ergebnis war null und nichtig. Weißt du, was bleibt unterm Strich zurück? Leute sind oft begeistert, sie sind dabei, aber sie bleiben nicht bis zum Schluss. Unsere Worte haben erst Segen in sich, erst Kraft in sich, erst Potenzial in sich, Sprengkraft, wenn es Frucht bringt. Es ist alles so angelegt von Gott auf Frucht, nicht nur Stroh. Also, wir sollten uns Gedanken machen, wenn wir reden. Bevor wir den Mund aufmachen, sollten wir schon sagen, Herr, gib mir das richtige Wort im richtigen Augenblick, dass ich weiß, weise zu reden. Gib mir, dass ich wie ein Jünger höre und wie ein Jünger spreche. Wo Gott nicht das Haus baut und wo Gott die Stadt nicht bewacht, ist alles vergeblich und umsonst. Deshalb die Gedanken und die Worte, die du sprichst, wir müssen von Gott inspiriert sein. Alles, was du sagst, lieber gar nichts. Also was du sagst, es muss göttlich sein. Es muss das richtige Wort im richtigen Augenblick, für die richtige Zeit, für den richtigen Moment, für die richtige Person sein. Dann haut das Ding ein und schlägt es ein. Und hat Wirkung. Und da musst du nicht bitten, Herr, segne jetzt die Worte, schenk den Worten Erfolg. Aber wenn du nicht in der Substanz oder Kraft Gottes, Autorität Gottes sprichst, dann bringt das nicht. Dann ist nur Stroh und Stoppeln. Ganz lange reden. Weißt du, du musst das Gewehr in der Hand haben, dann hast du eine Waffe gegen den Feind. Aber wenn du nur einen Stock in der Hand hast, dann fürchtet er sich nicht, dann wird er dich überwältigen, früher oder später. Du musst das richtige Wort, die richtige Waffe in der Hand haben und ausreichend Munition. Weißt du, es reicht nicht nur, ich glaube, du musst also zack, 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 wie ein Maschinengewehr reden können. Nicht lange überlegen. Weißt du, der Teufel nützt die Denkpausen. Also wenn du zu viel überlegst, weißt du, wie könnte das sein, wir setzen uns hin und kehren in uns rein und wir denken, wie könnte das sein, was wäre das, wenn, wo, wie, was. Und nein, Gott will uns inspirieren. Wir empfangen vom Herrn etwas von oben. Du musst dein Ziel kennen, du musst wissen, wo es lang geht, was der Herr will. Gedanken, die Gott schon abgesegnet hat, die solltest du denken, die bei dem Herrn gewesen sind. Dein Wille geschehe. Und dann passiert das. Das sind die Voraussetzungen, die Erfolg bringen, die Nutzen bringen und die auch zu etwas hinführen. Aber Worte, die nicht von Gott abgesegnet sind, und wie oft reden wir Worte, die nicht abgesegnet sind, dann müssen wir uns nachher entschuldigen, dann müssen wir Notlügen erfinden. Wenn wir Worte reden, die nicht also abgesegnet sind, dann ärgern wir uns, hätte ich bloß nicht gesagt. Wie viele solche Worte hast du schon, ungesegnete Worte gesprochen? Und so weiter. Aber wenn du gesegnete Worte sprichst, auch wenn du nur einen Satz oder ein Stichwort sagst, das sitzt. Von Gott inspirierte Worte sitzen. Wir brauchen also nicht nur gute Gedanken, sondern auch richtige Gedanken im richtigen Augenblick. Das will gelernt sein. Sonst geht alles ins Leere, am Ziel vorbei. Und sonst wird das alles zur Sünde. Sogar die guten Gedanken, wenn wir am Ziel vorbeigehen, wird Sünde. Und vom Griechischen Denken ist Zielverfehlung Sünde. Also alles, was Zielverfehlung ist, wenn deine Worte das Ziel verfehlen, wenn die nicht ankommen, dann ist es Sünde. Nur richtiges Denken bringt was. Und das will gelernt sein. Und dazu musst du zuerst mal nach vorne schauen und nicht nach links und nach rechts. Also wenn du das Ziel erreichen möchtest, musst du immer nach vorne schauen und immer auf Gott schauen, immer dich mit Gott beschäftigen und nicht mit der Vergangenheit. Ach, früher, das war so schön. Auch früher, es war einmal. So fangen alle Märchen an. Es war einmal. Verstehst? Wir sollten nicht an das, was früher denken war. Du bist auch nicht mehr. Du laufst auch nicht mehr in Stampelhose oder sonst wie. Du bist auch da draus rausgewachsen. Du bist jetzt auch Mann oder Frau geworden. Du hast dich auch weiterentwickelt. Du hast nicht diese Babyhose mehr. Du benutzt auch nicht mehr Schnuller und dergleichen. Du bist drüber hinaus. Wir sind auch gewachsen. Wir sind reifer geworden. Und wir müssen nach vorne schauen. Und nicht, ach, der hat mich so verletzt. Der hat mich so gekränkt. Der hat mich sitzen gelassen. Der hat mich so über den Tisch gezogen. Wenn du als Verletzter durchs Leben gehst, wirst du nie glücklich werden, wirst auch nie auf Nenner kommen. Es ist so wichtig. Fang an, dein Leben zuerst mal auszurichten. Dieses Ausrichten auf Gott. Weißt du, alles was verlebt ist, ist verlebt. Was vorbei ist vorbei. Was passiert ist passiert. Weißt du, Jakobus schreibt einmal, du bittest viel, aber empfängst nichts. Ist schon richtig. Wenn ich so Christen höre, die sollen viel weniger beten und mehr empfangen. Du bittest viel und empfängst wenig und gar nichts. Und er sagt, und wenn ihr schon empfangt, dann frisst ihr alles auf in eure Lust und Habgier und Egoismus im Fleisch, weil wir im Fleisch beten. Herr, gib mir 1 Million. Toll. Und Gott würde dir 1 Million geben. Es gibt genug. Gott muss dir nur beim Lotto die richtigen Kreuzchen zeigen. Die richtige Zahl im Voraus. Das wäre kein Problem. Also der Heilige Geist könnte das durchaus machen. Aber was würdest du mit dieser Million machen? Ja, ich würde der Kirche den 10. geben. Glaub doch den Spuk nicht. Ich würde in Mission gehen. Weißt du, du würdest stolz werden, du würdest faul werden und du würdest Sklave werden von so vielen Dingen, so wie viele Millionäre schon inzwischen Lottomillionäre geworden sind. Die wenigsten können so plötzlich mit dem Reichtum umgehen. Das will ja gelernt sein. Du musst ja gewachsen oder wachsen in dieser Sache. Also, bittest und empfängst und dann nichts. Oder Gesundheit. Stell dir mal vor, der liebe Gott würde dich heilen, du würdest heute gesund werden. Du würdest nie mehr nach Gott fragen. Der liebe Gott würde dich gar nicht mehr interessieren. Deshalb lässt er dich immer so am Hungertuch nagen. Immer wieder nach oben gucken, wo die Wurst ist. Und immer wieder, weißt du, du denkst, es ist foppen, aber Gott foppt nicht, sondern Gott weiß, wie er uns durch Kürze zu sich führen und leiten kann. Gottes Wege sind anders, als wir denken. Ja, wenn er mir das geben würde, oh nein, dann würden wir aufhören zu beten. Du erwartest viel. Meistens erwarten wir immer von anderen was. Die sollen was tun, Gott soll was tun. Aber Gott sagt, du, ich erwarte von dir auch was. Wie ist das? Was tust du? Jesus sagt, schaut und hebt die Augen auf. Das Feld ist weiß zur Ernte, aber wenige sind der Arbeiter. Und bitte den Herrn, der Arbeiter für die Ernte. Also wir sollen unsere Augen aufheben und wir sollen so beten, wie Gott beten würde, was er beten würde. Seine Ernte. Bittet den Herrn, dass er Arbeiter sende in seine Ernte. Nicht in unsere Ernte, in seine Ernte. Wir wissen, was getan werden muss, wie es getan werden muss. Aber das sollen die anderen machen. Und wir reden so viel von anderen. Segne oder gesegnete Gedanken, gesegnete Worte und positive Worte. Du solltest viel mehr von dir reden, wenn du mit Gott sprichst. Herr, ich danke dir. Ich lobe dich. Ich preise dich. Ich ehre dich. Ich möchte dir dienen. Herr, was kann ich für dich tun? Nicht, was die anderen alles tun können und sollten. Ich weiß, was die anderen alles tun sollten. Aber die Sache ist, was sollst du tun? Wisset, bitte den Herrn, arbeite für seine Ernte. Du weißt alles, aber das Wissen reicht nicht. Die Praxis muss hier. Und Gott segnet den Täter. Deshalb heißt es, nicht nur Hörer des Wortes zu sein, sondern auch Täter. Man muss ein bisschen sich bewegen, was unternehmen. Und dann, sich regen bringt Segen. Kennst du dieses Wort? Sich regen bringt Segen. Steht nicht in der Bibel, aber sollte in der Bibel drin stehen. Und zwar ganz weit vorne, irgendwo. Sich regen bringt Segen. Die meisten, die regen sich nur auf. Aber die bewegen sich nicht. Die kleben an ihrem Platz, an ihrer Aufgabe und so weiter. Der Gesegnete muss seine Gedanken auch bewähren. Also umsetzen, in Bewegung bringen. Er muss durch Stürme und Krisen durch und muss aushalten. Kannst du die Krisen aushalten? Ja, Herr, ich möchte dort sein, wo du bist. Und ich will gehen mit dir, egal wo du hingehst, durch dick und dünn. Dann sagt der Herr Jesus zu den Jüngern, ja, Brüder, könnt ihr auch den Kelch trinken, den ich trinke? Weißt du, wir möchten da, wo Jesus sein. Wir möchten mit Jesus sein und wir möchten den Herrn ganz nah bei Jesus sein. Aber sind wir bereit, auch den Kelch zu trinken, den er getrunken hat, das Kreuz? Weißt du, gesegnete Gedanken müssen sich bewähren. Sie müssen Kälte und Hitze ertragen. Widerspruch, Hindernisse überwinden, Stürme, die müssen durch dick und dünn. Du willst gesegnet werden, du willst erfolgreich sein, aber sei bereit, auf den Weg zu gehen des Erfolgreichen. Und Jesus ist der Gesegnete. Wir sollen an ihn uns halten. Psalm 37, halte dich an den Gesegneten und du wirst gesegnet. Wir sind und werden, was wir sagen, und zwar was wir mit einem ehrlichen Herzen sagen, aufrichtigen Herzen sagen, aber der Weg dorthin ist noch lang. Wir müssen umgepolt werden und der Herr muss sehr viel an uns arbeiten, nicht nur an unseren Sünden. Die Sünden sind vergeben, mit den Sünden hast du nicht mehr viel zu tun. Lass die Sünde Sünde sein. Du musst jetzt mit deiner Einstellung anders werden, mit deinen Gewohnheiten anders werden, mit deiner Sprache anders werden, deine Sprache mal kultivieren. Wenn du immer minderwertig von dir redest, ich bin arm und ich bin schwach und ich bin krank und ich bin depressiv, ich bin, weißt du, irgendwann wirst du das. Denn du siehst und du erntest, was du siehst. Gott lässt sich nicht spotten, heißt es in der Bibel. Was der Mensch sieht, das wird er ernten. Deshalb, wenn du erfolgreich sein willst, und ich meine, Erfolg ist relativ, nicht in Geld, sondern gesegnet sein möchtest, fang an, positiv zu reden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Ich bin froh und ich bin heil, ich bin auf dem Weg der Heiligung, ich gehe zum Herrn. Wenn du in eine Versammlung gehst, dann gehst du zum Herrn, du wirst dem Herrn begegnen. Wenn du stirbst, du gehst zum Herrn. Du musst es vorstellen. Und wenn dann die Leute sagen, wo ist der geblieben, dieser Verstorbene? Er ist beim Herrn. Aber weißt du, wir sind so ängstlich. Also da haben wir so viel Schwierigkeiten damit. Wir denken nur an Materialismus und materialistische Dinge. Aber der Herr will uns begegnen. Kommt hier zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, sagt der Herr. Der Mund spricht Gedanken aus, was wir uns herbeisehnen. Und überleg einmal, was sehnst du mit deinem Herzen herbei? Deine Gedanken sind das Spiegelbild deines Lebens. Du guckst im Spiegel und du siehst, was du bist, und zwar seitenverkehrt, im Kreuz. Du siehst, was du bist, wie du bist, aber Jakobus sagt, und wenn du weggehst, weißt du nicht mehr, wie du ausgeschaut hast. War der Scheitel links oder war der rechts wieder? Oder habe ich gar keinen Scheitel gehabt? Verstehst du, dann stehst du da und dann sagst du mit mir, hat was nicht gestimmt, das habe ich gewusst, aber du bist weggegangen und hast wieder vergessen, deinen Zustand. Wir sollten unseren Zustand erkennen. Was sind wir? Wo stehen wir? Anstatt den Spiegel zu zerbrechen und zu zerschlagen, ändere deine Frisur, dein Image, deine Identität. Weißt du, wir können den Spiegel zerklopfen und sagen, verfluchter Spiegel. Du kannst die Situation verfluchen, du kannst die Menschen verfluchen, du kannst alles verfluchen. Und darauf schimpfen, das wird nicht anders. Ändere dein Image, deine Identität. Deine Art, deine Weise. Verändere dein Inneres. Das ist, wie wir positiv gesegnet reden können, wenn wir von innen her verändert worden sind. Von innen her. Dass wir nicht mehr aufbrausen, nicht mehr hochgehen wie von einer Hornisse gestochen. Und nicht mehr schreien und nicht mehr toben und nicht mehr unmöglich benehmen und sagen, ja, und dann anfangen, den Spiegel zu zerklopfen, den Spiegel zuzudecken, ich will das nichts mehr sehen, die Wahrheit nicht mehr hören wollen, aber wir brauchen die Wahrheit. Wir brauchen die Wahrheit und die Wahrheit ist, was uns frei macht. Verändere deine Inspirationsquellen. Ganz arg wichtig für dieses positive Denken. Verändere deine ganzen Inspirationsquellen. Höre Gottes Stimme, nicht mehr die Stimme der Menschen, die Stimme deines falschen Unterbewusstseins, deines egoistischen Denkens. Höre nicht, was die anderen alles haben und was du nicht hast, sondern stelle fest, was Gott dir alles gibt und was er geben möchte. Er sagt, was mein ist, das ist auch dein. Verändere also deine Prediger oder deine Predigten. Höre nicht immer auf Quatsch. Leute, ja, es ist alles gut, der Herr ist wunderbar. Der Herr ist nicht immer gut. Glaub doch den Spuk nicht. Der Herr ist manchmal zornig und wütend und ärgerlich, bringt Sturm, Blitz und Donner und Erdbeben und so weiter und erschüttert die Menschen, er macht alles Mögliche. Der Herr ist nicht immer gut, aber der Herr macht gut alles. Verstehst, versucht immer alles ordentlich zu machen, zu ordnen, neu zu ordnen. Höre auf, nur die Zeit zu vertreiben und nichtigen Gedanken nachzugehen. Verändere dein Umgang. Was du hörst, das ist, was sich verändert. Was du hörst, was du in dein Herz reinlässt, was im Kopf bleibt und was du nachher umsetzt. Du sollst dein eigener Führer sein und nicht nur auf den Stimmungen gehen, die um dich herum sind, sondern du sollst wissen, du sollst innen drin deinen Kompass gebrauchen. Das ist der Weg, den ich gehen soll. Das ist, was der Herr will. Das ist, was er mir gezeigt hat. Das Leben ist hart. Und es versteht keinen Spaß. Das Leben versteht keinen Spaß. Das Leben hat auch gar keinen Humor, auch wenn wir manchmal so über manche Situationen lachen. Das ist nur so grinsen eigentlich, besser gesagt. Das Leben versteht keinen Spaß. Wir müssen durch das Tal der Todesschatten hindurchgehen. Das ist der Weg und da werden wir erschreckt und schockiert und frustriert manchmal. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir klare Gedanken haben. Und positive Gedanken, göttliche Gedanken, vom Herrn inspirierte Gedanken, sie sind nüchterne Gedanken, ganz klar. Deshalb sagt auch die Bibel immer wieder, wenn die Posaune keinen klaren Ton gibt, wer wird sich zum Krieg rüsten? Du musst ganz klar denken, was will Gott? Und deshalb musst du alles andere wegfallen lassen, so den Gedanken Gottes herauskristallisieren und die Signale der Sprache verstehen. Was sagt mir der Körper? Was sagt mein Geist? Was sagt meine Seele? Was sagt der Heilige Geist? Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Und das siebenmal in den Sendschreiben. Was der Geist sagt. Und das ist, wie der Herr redet. Der Herr redet nicht, meine lieben Kindlein. Manchmal brauchen sie so ein bisschen Streicheleinheiten, die lieben Kinder. Aber der Herr liebt uns trotzdem. Und er meint es gut mit uns. Denn er will uns auf den Weg bringen. Er will uns ans Ziel bringen. Er will uns zu wahrer Größe führen. Überleg einmal, David ist gesalbt als König. Und was muss der Kerl alles durchmachen? Er muss fliehen vor Saul und der Saul kapituliert nicht. Niemand macht ihm Platz, niemand erwartet ihn. Und er muss kämpfen, 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 kämpfen. Das ist das Leben. Und dazu gehört, und ich weiß, der Herr wird mich nicht verlassen. Aber manchmal hat der Christ auch solche Phasen, wo er fast ganz unten ist. Dann geht er zu den Philistern rüber und sagt, ich werde doch fallen. Weißt du, der hat Depression bekommen, dieser liebe David. Und depressive Gedanken bringen dich zu den Philistern, bringen dich zu Menschen, bringen dich zu Institutionen. Und dann, ich werde doch fallen. Und ich gehe dann zu dem König da von Gaza und er hat sich blöd gestellt. Menschen, wenn die verzweifelt sind, die Depressionsgedanken schwelgen und Depressionsgedanken brüten, die werden depressiv. Und er geht hin, liest diese Geschichte von David und Speichel läuft aus dem Mund und dann sagt er, komm, hör doch auf, Blöde haben wir genug, auf einen Blöden kommt es nicht mehr drauf an. Und so nimmt der Philisterkönig den David an, weil er sie blöd gestellt hat. Du musst vorstellen, der gesalbte Mann Gottes, der König von Israel, der Berufene, nur weil er dachte, wir werden doch fallen. Ich werde doch versagen. Das ist ein Gedanke vom Teufel. Ein Gedanke vom Teufel. Ich werde doch fallen. Ich werde es doch nicht schaffen. Ich werde doch nicht selig. Ich erreiche doch nicht das Ziel. Ich halte es nicht durch. Ich stehe das nicht durch. Und er stellt sich blöd. Und wir fangen an, blöd uns zu stellen, wenn wir anfangen zu zweifeln. Und nicht mehr den Herrn. Weißt du, vorher hat er noch gesungen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und nachher stellt er sich wieder blöd. Das sind diese Schwankungen. Kinder Gottes sollen lernen, außerhalb den Schwankungen zu leben. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Auch wenn du jetzt fast drauf und dran bist, aufzugeben und zu versagen. Du schaffst es. Weißt du, Sieger sind diejenigen, die eine Sekunde, eine Hundertstelsekunde schneller waren, weiter waren, länger waren, dran waren, die durchgehalten haben. Weißt du, Gott segnet die Menschen, die durchhalten. Und der Herr testet uns, so wie dein Hiob, testet uns. Hältst du das durch? Bist du bereit, das durchzuhalten? Auch wenn es noch dicker kommt. Denn der Glaube sagt sich immer wieder, bei Gott ist nichts unmöglich. Bei Gott ist nichts unmöglich. Gesegnete Gedanken sind also meistens unmögliche Gedanken. Gesegnete Gedanken sind unmögliche Gedanken. Da denkst du, das geht nicht und es geht doch. Das schaffst du nicht, du schaffst es doch. Weißt du, da hängst du es irgendwie in der Luft. Du hast keinen Boden unter die Füße. Du hängst am Herrn. Du hältst dich am Herrn. Und du wirst vom Herrn getragen und vom Herrn geführt. Du lebst aus einer anderen Quelle. Und das ist das Geheimnis. Deshalb kannst du Unmögliches denken. Der Segen der positiven Gedanken ist, dass du mit Gott bist im Bund, dass du Dinge denkst, menschlich nicht möglich. Guck mal, Sarah kriegt ein Baby mit fast 100 Jahre alt. Nicht möglich. Abraham wird noch Vater und obwohl er schon 100-jährig ist. Weißt du, unmöglich, menschlich unmöglich. Fang an, unmögliche Gedanken zu denken mit Gott. Sonst landest du in der Klapsmühle. Wenn du ohne Gott anfängst, unmögliche Gedanken zu machen, dann wirst du bald pleite. Ich habe in Südafrika da Leute, die das positive Denken da propagiert haben. Ja, ich denke positiv. Dann haben sie die schönsten, größten Autos bestellt. Und dann als die Rechnung kam, konnten sie nicht bezahlen. Weißt du, wir müssen aufhören, wahnsinnig zu sein. Wir sollen wirklich auf dem Boden sein, aber uns an den Herrn halten, vom Herrn getragen werden. Und das ist das Wichtigste. Ungläubige denken auch positiv. Aber die denken, da wird noch ein Wunder passieren irgendwie. Irgendwas kommt, irgendwas geschieht, irgendwo werde ich Durchbruch haben, irgendwo werde ich Erfolg haben. Aber der Gläubige, der weiß, mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Das ist ein ganz großer Unterschied, ein ganz kleiner Unterschied letztendlich. Weißt du, das kann man nicht erklären, das musst du erleben. Den Glauben musst du erleben, das kann man nicht definieren, so und so. Sprüche Kapitel 4, Vers 23. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Behüte dein Herz, dass du falsche Motive hast, falsche Einstellung hast, falsche Stimmen hörst. Du kannst deine Gedanken kontrollieren. Deshalb die Frucht des Heiligen Geistes ist Selbstkontrolle. Fang an, dich selbst zu kontrollieren. Nein, das ist nicht vom Herrn. Das kann nicht von Gott sein. Das ist menschlich. Das ist materialistisch. Das ist egoistisch. Das ist, was weiß ich, hinduistisch oder buddhistisch. Aber das kann niemals von Gott sein. Leere sein, ganz leer sein. Nein, ich habe keinen Wunsch, keinen Traum, keinen Bedarf, leer zu sein. Ich will voll sein. Ich will voll sein. Deshalb sagt Paulus auch, werdet nicht voll süßen Wein, sondern voll Heiligen Geistes. Ich will voll sein. Und man merkt ganz schnell, ob ein Mensch voll ist von Inspirationen, Ideen, Möglichkeiten und sagt, oh, ich könnte die ganze Welt umarmen, voll von der Liebe Gottes, voll von Geduld. Sogar, da hat Esels Geduld. Weißt du, zum Leben braucht man mehr als nur ein bisschen Fantasie oder ein paar positive Gedanken. Man braucht wirklich die Fülle des Heiligen Geistes. Aus der müssen wir leben lernen. Viele sind nur Erbsenzähler. Weißt du, was das ist? So beim Aschenputtel. Erbsenzähler. Sie halten an Krümeln und Nichtigkeiten oder nichtsbringende Dinge. Und sie trauen Gott nichts Großes zu, sind Erbsen, Christen, fromme Erbsenzähler, die sagen, ja Herr, wenn ich nur könnte durch die Hintertür ins Reich Gottes reinschlüpfen, das reicht mir schon. Ich will nicht nur wie ein Brand aus dem Feuer gerettet werden, wenn ich gerettet wäre, will ich schon richtig gerettet werden. Und wiederhergestellt werden, richtig wiederhergestellt werden. Und guck mal, wie Paulus, als er da ausgepeitscht wurde in Philippi und die gemerkt haben, dass er ein Römer ist. Weißt du, und dann sagt er, jetzt leck mir meine Wunden, salbe mich und wasche mich und so weiter. Und jetzt sollte bis zur Stadt mich rausführen und mich richtig verabschieden. Du siehst also, er macht von seinem Recht als römischer Bürger Gebrauch, macht dein Recht als Christ von in der geistigen, unsichtbaren Welt Gebrauch. Und sagt, ich bin Kind Gottes. Bist du bewusst dessen, was du bist? Du bist nicht Hans Wurst und irgendwie Waschlappen und Fußabstreifer oder was sonst noch. Du bist Kind Gottes. Und wenn der Teufel dich zurichtet und du den Teufel wieder so am Schopf hast und sagst, Satan, jetzt musst du alles zurückgeben, was du mir gestohlen hast. Und ich erwarte das und das und das und das zurück. Was erwartest du zurück? Wiederherstellung. Wiederherstellung ist mehr als nur, dass du wieder die Sachen zurückgibst, sondern auch das, was du verloren hast, dass du deinen Posten wieder bekommst, das Amt wieder bekommst, die Würde wieder bekommst, dass du wieder der Herr Matutis bist. Oder wie du auch immer heißt. Aber hör auf, so nur ein paar Krümel. Wenn ich nur wie ein Brand durchs Feuer, nur eine Überhintertür, nur gerade in den Himmel kommen könnte. Nein, mir reicht es nicht in den Himmel. Was soll ich in den Himmel machen nachher die ganze Ewigkeit? Ich will auch meinen Platz haben in der Ewigkeit. Ich will Gott in der Nähe Gottes sein, in der Herrlichkeit Gottes sein. Also nicht nur in den Himmel gerade reinkommen, sondern dass ich ewiges Leben habe. Das habe ich auch so. Ohne Christus habe ich das ewige Leben. Und Gott werde ich auch so sehen. Und ich werde vor Gott stehen, auch so, ohne dass ich mich bekehrt habe. Aber ich möchte, wenn ich dann in der Ewigkeit bin, ganz nah beim Heiland sein. Am Thron Gottes womöglich noch. In der Regierung des Herrn. Und nicht noch irgendwo weit weg in der Opposition. Weißt du, Satanismus und Antichrist und falscher Prophet, das ist die Opposition. Und die werden ganz weit weg sein. Die haben nichts zu melden im Reich Gottes mehr. Rede positive Gedanken, große Gedanken, die von Gott kommen, was kein Mensch je gedacht hat. Denn das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben, was kein Auge gesehen hat, kein Herz, kein Ohr gehört, kein Herz je geglaubt hat. Und die haben Kämpfe gehabt, die haben Anfechtungen gehabt und die sind durch. Vielleicht noch ein paar Gedanken, wie kann ich positiv und optimistisch und zuversichtlich und göttlich leben und denken und reden? Leb so, als wenn heute das dein letzter Tag wäre. die letzte Versammlung, der letzte Gottesdienst, dass, als wenn das deine letzte oder meine letzte Predigt wäre. Wenn du das so lebst und so handelst und so denkst und so redest, dann bist du bestimmt gut dran oder sehr nah an der Wirklichkeit, als dass es dein letzter, die letzte gute Tat wäre. Deine letzte Gelegenheit. Und dann fängst du an, richtig das Optimale zu machen. Wenn du wüsstest, in den nächsten 2-3 Stunden wirst du abberufen, was würdest du tun? Was würdest du tun, wenn du wüsstest, du würdest in ein paar Stunden deinen Geist aufgeben, dein Herz würde aufhören zu schlagen, die Maschine wird abgestellt? Dann würdest du vieles ganz anders machen. Du würdest vielleicht dein Testament schreiben, du würdest das machen und du würdest das und du würdest jenes machen. Du würdest nicht mehr da, wer macht das und wer macht das und wer macht das und den ganzen spießbürgerlichen Kleinkram erledigen wollen. Nein, du wirst Prioritäten setzen. Du gehst zum Heiland. Kann irgendjemand noch Vater Unser beten? Da wirst du fragen und dann wirst du noch das Vater Unser beten. Und dann wirst du Danke, Herr, und dann auf Wiedersehen, Goodbye. Passt gut aufeinander. Gott will, dass du ein Lebenskünstler bist. Und das führt dich dazu. Das ist deine letzte Chance. Obwohl ich am Freitag das Thema haben werden, oder wir werden das Thema haben, Gott gibt dir noch eine zweite Chance. Aber das ist heute deine letzte Chance, deine letzte Gelegenheit. Und wenn du das begriffen hast, das ist meine letzte Gelegenheit, dann muss ich dem Mann noch sagen, dass er sich bekehren muss, oder dass er sein Leben verändern muss, oder dass er umdenken muss, oder es bald zu spät ist. Dann als nächstes Schlüssel, das, was ich dir gerne weitergeben möchte, um gesegnete, positive Gedanken aussprechen zu können, Freude. Der Teufel gönnt dir alles. Du kannst Jesus haben. Der Teufel hat nichts gegen Jesus. Der Teufel hat nichts gegen Gemeinde. Der Teufel hat nichts gegen Liebe oder sonst was. Der Teufel hat gar nichts da. Nein, er will dir nur die Freude an Jesus nehmen. Er will die Freude an der Gemeinde nehmen. Er will die Freude an dir selber, an deine Familie. Er will die Freude zerstören, an deinen Mitmenschen, an deine Brüder und Schwestern. Er möchte nur die Freude nehmen. Die kannst du alle behalten. Aber die Freude, dass du dich über sie ärgerst. Jemand hat einmal gesagt, wende der Sonne niemals deinen Rücken, sonst fällt in deinem Leben Schatten. Also steh immer in der Sonne und nicht in deinem Schatten, was dein Schatten ist und Schatten ausmacht. Positive Menschen, die voll Heiligen Geistes sind, sie suchen immer das Gute. Und das Gute ist gerade gut genug für sie. Sie suchen immer das Gute, sind immer dem Guten, gehen dem Guten nach. Erwecke die Gaben, die in dir sind. Und du hast Talente. Versuch nicht zu begehren, was du nicht kannst und was dir nicht liegt, was Gott dir nicht in die Wege mitgegeben hat. Weißt du, wir haben alles mitgebracht, was wir haben in dieser Welt. Wir haben schon. Wir sind also fix und fertig programmiert. Unser Programm ist bereits festgelegt. Da ändert sich nichts. Da kannst du nur ein bisschen ergänzen, vertiefen, erweitern, aber mehr nicht. Aber was du bist, das bist du schon gekommen. Weißt du, und wenn es dir nicht liegt, dann brauchst du dich auch nicht bemühen. Weißt du, Gott gibt uns den Wunsch. Er gibt das Wollen und das Vollbringen. Er gibt uns den Wunsch, die Sehnsucht, die Fähigkeit, die liegt in uns drin. Erwecke die Gaben, die in dir gelegt sind. Warte nicht, bis dich jemand entdeckt und sagt, du bist ein Superstar. Du musst dich selbst entdecken. Und solange du dich selbst nicht entdeckt hast, können alle dich durchleuchten und probieren und testen und so weiter. Die werden nichts an dir finden. Du wirst immer durchfallen. Du musst selbst anfangen, dich zu lieben. Wenn du dich selbst nicht liebst, wirst du auch nie von niemand geliebt werden. Nimm dich selber an. Lieb deinen Nächsten wie dich selbst, verstehst? Da ist also ein Gebot der Bibel. Gestalte du selbst deine eigene Welt und werde nicht gelebt von anderen. Fang an, selber was zu machen. Also, und das ist Leben in Substanz, das in der Kraft Gottes, durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Du allein bestimmst dein Leben. Nicht der liebe Gott. Weißt du, der liebe Gott gibt dir nur Kraft. Er hilft dir, er steht zur Seite. Und der Teufel ist derjenige, der dich ständig stört, dich selbst zu entfalten und zu entwickeln. Und deshalb, du musst dich entscheiden. Will ich mit Gott die ganze Sache, den ganzen Weg gehen, konsequent? Lebe und lass dich nicht, dass du gelebt wirst, getrieben wirst von irgendjemand und irgendwas. In Sprüche 12, Vers 14. Wer Gutes sagt, lebt auch gut davon. Wer Gutes tut, dem bringt es auch was ein. Also, wer Gutes sagt, der lebt davon. Und dann, wer Gutes tut, dem bringt es was. Also du sollst nicht nur das Gute wissen, positives Wissen, sondern du solltest auch das Gute tun. Und du weißt, was das Gute ist. Sprüche 12, Vers 14. sagt das Gute, aber das reicht nicht aus, das ist zu billig, das ist wertlos. Du kannst viel sagen. Weißt du, der Tag ist lang, bis es abends ist, was weiß ich, wie viele Worte du da geplaudert und von dir gegeben hast. Aber fang an, Gutes zu tun. Wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem wird es Sünde. Nicht wer Gutes sagt und nicht sagt. Wer tut, dem wird es Sünde. Wer Gutes tut, für den geht das Leben weiter, verbessert sich, verändert sich. Der hat Lebensfreude, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Auch wenn es nur Kleinigkeit ist. Fang an, mit deinen Händen etwas anzustellen. Etwas zu bewegen. Gutes tun, tut gut, hat jemand mal gesagt. Gutes tun, tut gut. Weißt du, deshalb ist, warum sich manche ehrenamtlich engagieren wollen. Weil sie wissen, Gutes tun, das tut gut. Man braucht nicht immer Belohnung und Anerkennung groß. Nein, ich weiß, das tut gut, meine Seele befriedigt mich. Deshalb sagt Jesus, wer der Größte sein will, der sei euer aller Diener. Ehrenamtlich, weißt du, das bringt bei Gott Ehre. Nicht nur bei Menschen Ehrenamt. Das Ehrenamt ist also manchmal gut und richtig und okay, aber es soll Gott die Ehre bringen. Durch dein Leben sollst du Gott verherrlichen. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, gesegnete, positive Gedanken, was es sind. Weißt du, wenn du durch dein Leben Gott ehrst, nicht dich, wenn du dich nicht wichtig nimmst, aber Gott nimmst wichtig, und du verherrlichst Gott mit deinem Dasein, und du sagst, ich bin da als Repräsentant Gottes, ich verherrliche den Herrn, ich spreche für den Herrn, ich spreche für den Himmel. Das sind also Gedanken, die Frucht bringen. Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch solches alles zufallen. Weißt du, viele Leute haben Probleme nur. Ja, ich bete schon und ich singe und ich komme in die Gemeinde. Und da passiert so wenig. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und dann wird dir alles solches zufallen. Die Jünger, Jesu lebten ehrenamtlich. Glaub mir das, sie leben für die Ehre Gottes. Sie haben alles für den Herrn geopfert, alles dem Herrn hingegeben. Lukas 18, wenn ich da lese, Vers 28. Petrus sprach zu Jesus, siehe, was haben wir davon? Wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Lukas 18. Er aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlässt um des Reiches Gottes willen, der nicht vielfach wiederempfangen wird in dieser Zeit und in der zukünftigen Welt. Du empfängst hier und in der zukünftigen Welt, wenn du bereit bist, für Jesus aufzugeben. Das kommt alles zurück. Du multiplizierst alles. Das sind volle Gedanken. Wir haben was davon, wenn wir Jesus ernsthaft nachfolgen. Und Petrus hat dann gesagt, Herr, mache ich gern. Und Jesus sagt, was? Dann so bringt er, Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Vater, Haus und Brüder und so weiter verlässt und der das nicht vielfach empfange. Positive Gedanken, positive Werke, positives Leben. Und das ist meistens den Prüfungen ausgesetzt. Bist du bereit, loszulassen, loszugeben, freizusetzen? Und das ist der Einstieg in das gute Leben. Und das Größte, was Jesus sagte, das größte Gebot ist die Liebe. Wenn du einfach die Liebe praktizierst, dann, und die Liebe sucht nicht das ihre, die Liebe sucht nicht, dass ihr das. Die Liebe sucht immer, was des anderen ist. Und ganz besonders diese göttliche Liebe sucht immer das, was ist dem Herrn. Liebst du den Herrn wirklich? Suchst du den Herrn zu verherrlichen durch dein Leben, durch deine Worte, durch deine Taten, durch deine Gedanken, durch dein Benehmen? Weißt du, Christen sollten lernen, durch ihr Benehmen Gott zu verherrlichen. Wo sie sind, die Menschen sollen sehen, das ist ein Kind Gottes. Es ist nicht nur ein braver Mensch, es ist ein Kind Gottes. Der lebt wie ein Kind Gottes. Der Segen der positiven Gedanken. Wenn ich so im Alten Testament lese oder die Propheten lese, da heißt es immer wieder, verlass dich auf den Herrn und nicht auf deinen Verstand. Jetzt komme ich wieder zu den Gedanken nochmals. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, auch wenn du positiv denkst. Du sollst immer an den Herrn denken. Der Herr ist mit mir, ich vertraue dem Herrn, ich hoffe auf den Herrn und ich befehle dem Herrn meine Wege. Das, was ich plane, was ich will und was ich nicht will. Ich sage, Herr, das ist gut und das ist nicht gut für mich, das sehe ich so. Aber ich befehle dir jetzt alles an, mach du, führe mich auf rechter Straße um deines Namens willen. Und dann vertraue ich, dass der Herr mich richtig leitet. Und dann muss ich natürlich nicht wie ein Bock widerstehen, sondern ich muss mich führen lassen und sagen, ja Herr. Und weißt du, du betest. Du hast vielleicht schon so oft gebetet und dann kam genau das Gegenteil. Da war genau das Gegenteil der Fall. Herr, hilf mir in der und der Situation. Und dann schlug eine Bombe ein.
Vielleicht kennst du solche Dinge. Aber genau das ist, was Gott macht. Und dann sagt er, jetzt will ich dich hier frei machen. Will dich jetzt rausholen von diesem ganzen Gesindel. Josef kam ins Gefängnis, als er Gott selig leben wollte. Er bekam Schwierigkeiten. Aber vertrau auf den Herrn. Und der Herr war mit Josef. Das ist so ein wunderbares Bild für mich. Der Herr war mit Josef. Der Herr ist mit dir überall. Ob im Knast, im Krankenhaus oder zu Hause in deiner Wohnung, in deiner Arbeit. Und der Herr war mit Josef. Du solltest immer das Bewusstsein haben, Gott ist mit mir. Dann redest du ganz anders. Dann denkst du auch ganz anders. Und dann kannst du auch gelassen sein, wenn die Leute dich vergessen, dich nicht mehr anrufen, dich nicht mehr besuchen, dir kein Briefchen mehr schreiben und gar nicht mehr. Dann weißt du, der Herr ist mit mir. Das reicht mir vollkommen aus. Danke, Jesus. Der Herr war mit Josef. Und dann, das tröstet einen. Weißt du, das tröstet einen. Wir Menschen müssen getröstet werden. Und ich bin jetzt beim 2. Korintherbrief. Paulus schreibt dort, und ich bin von Gott getröstet. Ich bin von Gott getröstet. Menschen konnten Paulus nicht trösten. Und es gibt Dinge, wo Menschen dich nicht trösten können. Du bist trostlos. Und man kann dir zureden, man kann dir alles Mögliche dich vollstopfen, aber du bist untröstlich. Und Gott will dich trösten. Der Herr hat mich getröstet. Und dann sagt er auch der Gemeinde nachher später, schreibt er in seinem 2. Korintherbrief, und so wie der Herr mich getröstet hat, so wird er auch euch trösten. Du kannst dich in Gott trösten. Und es gibt in dieser Welt keinen menschlichen Trost, das sich aufbaut und motiviert und so weiter. Die Welt ist vergänglich, die Welt ist nichtig und am Ende steht immer wieder Finsternis und Tod und Nacht und so weiter und Vergänglichkeit. Aber wenn du Gott hast, du tröstest. Ich weiß, meine Arbeit im Herrn ist nicht vergeblich. Gesegnete Gedanken entwickeln sich immer weiter von selbst. Weißt du, wenn Gott einen in die Hand genommen hat, in die Schule genommen hat, das Ding rollt weiter wie eine Lawine. Du bist in einer ständigen Veränderung, ständigen Verwandlung. Du setzt etwas frei. Du kannst dann alles sehr leicht und gelassen hinnehmen. Und auch die Niederlagen, das verkraftest du mit links. Du kannst alles ertragen. Weißt du, wenn du Gott vertraust und dem Herrn deine Wege anbefiehlst, dann weißt, er wird alles wohl machen. Der wird alles richtig machen. Dann kannst du einfach dich anpassen der Situation, kannst sagen, ich nehme die Stunden, wie sie jetzt gerade kommen. Ich lasse mir meine Freude nicht rauben. Und der Teufel möchte immer nur deine Freude rauben. Denk nur dran. In allem, was du bist und du kannst und so weiter. Ja, da wird nie mehr was draus werden. Doch, mit Gott wird das was. Das Unmögliche. Denke, fang an, unmögliche Gedanken in Gott zu haben. Herr, du kannst. Bei dir ist alles möglich. Weißt du, lass das ganze Nebensächliche los, das Äußerliche, das Vergängliche, das Menschliche und fang an, nach vorne zu schauen. Die Ewigkeit. Die Ewigkeit. Und die Gedanken des Gesegneten sind also immer Gedanken so nach dem Ratschluss Gottes, nicht nach dem Rat des Menschen. Weißt du, das menschliche Leben ist so vergänglich, so irdisch, so zeitlich, so begrenzt. Aber denk göttlich, wir werden auferstehen. Wir werden wiederkommen. Und wir werden wieder da sein. Und die Kinder Gottes sind unüberwindbar. Weißt du, die hat man schon tot gesagt und die sind immer noch am Leben. Und immer wieder tauchen sie auf. Und sie brennen und sie verbrennen nicht und sie brennen nicht aus, weil die, die auf den Herrn hoffen und harren, die kriegen immer neue Kraft. Gottlose ärgern sich über die Christen. Ja, die machen sich was vor. Ich mache mir nichts vor. Ich weiß, mein Heiland lebt. Ich weiß, die auf Gott harren, die kriegen neue Kraft. Und die beneiden die Gottesfürchtigen. Natürlich in böser Absicht, eifersüchtig und neidisch und sagen, ja, das sind alles nur Maulhelden und große Sprüchemacher. Nein, wir sind nicht Sprüchemacher. Wir reden das, was Gott sagt. Und Gott sagt, wir werden auferstehen. Ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde, neue Jerusalem. Die Hütte Gottes bei den Menschen, kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei. Wie heißt es in der Bibel, wo Gottesfurcht ist, der Weisheit Anfang? Gläubige ergänzen sich immer gegenseitig. Und deshalb brauchen wir Versammlung, dass wir uns gegenseitig ergänzen. Weißt du, wir sind so wie in der Pflanzenwelt. Wir brauchen jemand anders, der uns bestäubt. Verstehst du, was es ist? Bestäubt. Wir befruchten uns gegenseitig. Wir bestäuben uns. Und weißt du, das ist Bestäuben. Mein Dreck lasse ich los, mein Staub Körnchen oder was es auch immer ist, wir bestäuben uns. Versteht das Wort, was von der Natur, in der Natur ist alles drin und Kinder Gottes, sie bestäuben sich. Da siehst du, da kämpft sich einer durch und arbeitet sich einer durch und sagst, ja, wann hört er denn endlich auf? Das schafft es doch nicht, das kann nicht. Und doch, du siehst, dass er mit, sogar mit letzter Kraft nach vorne fällt und sagt, wir haben gesiegt, wie dieser Marathonläufer. Deshalb sind die Gedanken der Gläubigen immer fruchtbar. Und alles, was so die Gläubigen erzählen, die erzählen, da geben Zeugnis, die bekennen, du, der Herr hat mir geholfen, der Herr hat mein Herz geheilt, der Herr hat mich aufgerichtet, der Herr hat mein Rückgrat geheilt, auch wenn es nur für 5 Minuten war. Wir bestäuben uns. Verstehst du das? Klingt sehr komisch. Die meisten Leute kapieren das nicht. Die denken, wir müssen so Zeugnis, lebenslanges Zeugnis, nie mehr das Gleiche. Gewiss, wir haben ein Problem besiegt, beseitigt, aber kommen noch andere Probleme, 10 andere. Das ist genauso, wenn du Medizin nimmst. Du nimmst Medikament, eine Krankheit wird behandelt, aber 5 andere kommen oder 50 andere. Und so ist, wir haben Sieg in einer Sache, wir bestäuben uns. Das gefällt mir, dieses Wort. Das gefällt mir. Unsere Gedanken, weißt du, das wird verfestigt durch die Krisen, wir werden herausgefordert, es vertieft sich, fasst Wurzeln. Der Gesegnete denkt nicht Gedanken, irgendwelche Spinnereien und so weiter von Denken und nein, der nimmt das zu Herzen und sagt, guck mal, wenn der Herr dem geholfen hat, der könnte mir auch helfen vielleicht. Wer weiß. Und das ist, was wieder den anderen motiviert, das ist bestäuben, geistlich. Und deshalb, wir sollen uns nicht genieren, einfach Christus zu bekennen und zu sagen, ja, der Herr hat mir geholfen, ich habe 10 Euro Geschenk gekriegt. Was sind 10 Euro? Für manchen kann es sehr viel sein. Gesegnete Gedanken, davon profitieren ganze Familien, ganze Sippen. Fang an, zum allgemeinen Nutzen dein Bekenntnis loszulassen. Zum allgemeinen Nutzen. Du hast eine Erfahrung gemacht, der Herr hat mir geholfen. Weißt du, ich war so verzweifelt, wusste nicht ein noch aus. Und dann steht jemand an der Tür und gibt mir ein Paket ab. Gesegnet bist du, und jetzt pass auf, gesegnet bist du erst, wenn durch dich andere gesegnet werden. Dann bist du gesegnet, wenn andere davon was haben. Nicht du, andere. Gesegnet bist du erst dann, wenn du andere an deinem Glück beteiligst, an deinem Unglück beteiligst. Weißt du, geteilte Last ist halbe Last, geteilte Freude ist doppelte Freude. Kennt ihr diesen Spruch? Verstehst du? Und genau das ist es. Weißt du, wie kriege ich mehr? Die positiven Gedanken, wie werden die gesegnet, wie werden die multipliziert, vervielfältigt? Du hast Problem. Sag doch, dass du ein Problem hast. Pack's aus. Dann ist dein Problem nur noch halb ein Problem. Das hat dein Problem halbiert. Und ein halbes Problem kannst du leichter verkraften als das Ganze. Und wenn du deine Freude vergrößern, vermehren möchtest, teile jemand mit. Oh, der Herr hat Siege gemacht. Jetzt ist das und das passiert. Da und dort hat der Herr geholfen. Was glaubst du, was dann passiert? Du hast deine Freude verdoppelt. Die applaudieren alle, die sind alle happy, sind glücklich, auch wenn es nur 5 Minuten. Auch wenn es nur 5 Minuten ist. Wir gehen von Augenblick zu Augenblick. Wir leben nicht für die Ewigkeit hier. Deshalb kann ruhig das alles nur Augenblickssache sein. Sei nicht so kompliziert und denk jetzt, das muss für immer so sein. Also bei mir ist es nicht so für immer. Es ist immer von Augenblick zu Augenblick. Also beteilige andere Menschen. Wenn Menschen durch dich traurig werden, wenn sie von deinen Gedanken nichts abbekommen und so weiter und du sie nicht beteiligst, dann waren deine Gedanken wertlos. Aber wenn du sagst, guck mal, oh, der Herr hat mir Gnade geschenkt, der Herr hat mir durchgeholfen. Ich habe die ganze Nacht gebetet und dann bin am nächsten Tag aufgestanden, war alles vorbei. Wir haben solche Zeugnisse schon immer wieder hier gehabt. Und weißt du, und das hilft. Jemand hört dann dein Zeugnis und sagt, du guck mal, wenn das dort geklappt bei der Frau oder bei dem Mann geklappt hat, wird es bei mir auch klappen. Also genier dich nicht, Zeugnis zu geben, zu erzählen, die Taten Gottes. Nicht das, was der Teufel getan hat. In der Bibel heißt es, den Rat der Könige und ganz besonders den Rat des Teufels sollst du verschweigen oder was der Teufel tut, sollst du unter den Tisch fallen lassen. Fang an zu erzählen, was Gott getan hat. Der Herr hat es genommen und der Herr hat es gegeben und der Name des Herrn sei gepriesen. Auch Bekenntnis. Vergiss nicht, wir wachsen ja gemeinsam als Kinder Gottes, als Gemeinde. Deshalb sind wir in der Gemeinde, damit wir uns aneinander hochschaukeln. Wir schaukeln uns aneinander hoch. Die meisten haben das noch nicht gescheckt. Weißt du, sie haben nicht gemerkt, dass wir nur gemeinsam stark werden. Wenn ich so durch Süddeutschland oder Bayerischen Wald fahre und so weiter, dann fällt es mir immer wieder auf, da sind manchmal ganze Wälder abgeholzt, aber ein paar lange, große Bäume bleiben stehen. Warum? Damit die kleinen jungen Bäumchen sehen, Mann, wir können auch so groß werden. Deshalb gibt es diese Bäume als Rest. Die sind begeistert, die Kleinen. Und die strengen sich an und die wachsen. Und schau, wenn du durch die Landschaft fährst, die Bäume sind fast alle überall gleich hoch. So, weil die streben. Alle wollen nach Licht, mehr vom Licht. Und so ist auch die Gemeinde. Und wenn da ein Baum nur ein bisschen größer ist, versucht der andere auch nachzuwachsen. Und deshalb, wir sollen einander nicht zum Zorn, sondern für gute Taten, für Gutes, für das Leben einander hochschaukeln und aneifern und motivieren. Also, dann hast du was vom Leben. Die Freude ist das Kennzeichen des Segens. Auch das hat wieder geklappt. Der Teufel musste wieder sein Knie beugen und wieder sein Haupt neigen. Und wenn du einen Teufel besiegt hast, irgendwo, du brauchst Erfolgserlebnisse. Wenn du den Teufel irgendwo einfach demütigt hast und den Herrn erhöht, du demütigst den Teufel, wenn du den Herrn erhöhst. Und da hast du wieder Sieg. Und da kommen, dann stehen die ganzen Dämonen einer ganzen Reihe und du demütigst alle. Weil, wenn du Gott die Ehre gibst und Gott preist und die Freude am Herrn ist und da ärgert er sich, weil du dich an Jesus freust, an der Gemeinde freust, an den Geschwister freust, am Heiligen Geist dich freust, an der Gegenwart Gottes, du freust dich. Und dann hat er gar keine Zeit mehr, irgendwie was dagegen zu funken. Dann sagt er, mir muss jetzt was einfallen. Und dann muss es wirklich ganz was Komisches sein, dass ihm einer hier einfällt. Lobe den Herrn und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Egoisten, die geben nichts ab und die teilen nichts. Die teilen ihre Freude nicht. Wenn die etwas erleben, das ist für mich. Oh, für mich. Und die geben kein Zeugnis. Die erzählen niemand, sie lassen niemand an sich ran. Und diese Menschen werden dann hart und unnahbar, ungenießbar. Und mit der Zeit selbst sogar bitter und sauer. Positive Menschen sind lebendige Menschen, die erzählen, der Herr war gut und sie sind verletzlich. Weißt du, lebendige Menschen sind verletzlich. Lebendige Menschen, lebendige Christen sind verletzlich. Tote nicht, den macht es nichts mehr aus. Die sind anfechtbar. Ja, sag mal, du hast gelobt und gedankt und wo ist jetzt dein Sieg? Naja, da kam Feind wieder von der anderen Seite zu ein paar Ausbrecher. Und du kämpfst wieder von neuem. Der Kampf, ich habe gekämpft, den Kampf des Glaubens, sagt Paulus. Und du musst jeden Tag neu kämpfen. Denk nicht, dass du heute, was du heute besiegt hast und überwunden hast, dass das damit erledigt ist. Nein, die Sache geht weiter. Morgen ist neuer Kampf, neue Anfechtung, neue Stürme, neue Gefahren. So, wichtig ist, wie reagierst du drauf? Wie gehst du auf die Sache ein? Wer sich nicht mehr verletzen lässt und Angst hat vor Verletzungen, der lebt kein richtiges Leben. Der beteiligt andere nicht an seinem Glück und der ist nur auf sich selbst fixiert und konzentriert. Der hat auch keine positiven Gedanken mehr. Der will nur alles für sich haben. Aber der trägt auch das ganze Leid. Weißt du, sein Leid ist nicht halbiert. Da sagt es niemand. Weißt du, und so viele Menschen, die sagen nicht, was mit ihnen los ist. Die teilen sich nicht mit. Deshalb sagt die Bibel, vergisst nicht, euch mitzuteilen. Halbiere dein Leid. Indem du andere vielleicht um Gebet bittest oder um Rat und Hilfe oder die Ältesten rufst oder deine Sünden bekennst. Einfach, dass du sagst und trotzdem in die Gemeinde gehst. Weißt du, du halbierst dein Leid, wenn du Gott deine Last abgibst oder Gott an deinem Schicksal beteiligst oder, weißt du, noch jemand mit hineinziehst und sagst, ja, guck mal, siehst du die Sache? Vier Augen sehen besser als zwei. Verdopple deine Freude, indem du sagst, was passiert ist, was du erreicht hast, was dir widerfahren ist am Positiven, dass du dich riesig freust, was dir geschenkt worden ist. Zwei Sachen passieren, wenn du das tust. Du bekommst zuerst mal Neider. Und das ist immer so und das ist gut so. Böse Menschen, Habenichtse oder Eifersüchtige, die werden es nicht gönnen. Ja, was erlaubst denn du? Du musst dir selber erlauben. Du musst dir selbst erlauben, glücklich zu sein. Du musst dir selbst erlauben, gesund zu sein. Du musst dir selbst erlauben, siegreich zu sein. Du musst dir selbst erlauben, heilig zu sein. Denn das ist unsere Sache. Ihr sollt heilig sein, wie euer Vater im Himmel ist. Also ich muss mir die Genehmigung geben, meinem Ich, meiner Person. Und dann das andere, was passiert, Also auf der einen Seite bekommst du Neider und auf der anderen Seite wahre Gläubige, die werden sich mit dir freuen, die werden Gott die Ehre geben, die werden Gott danken. Guck mal, was der Herr an dem getan hat, dass der Herr immer noch an dem wirkt. Und du wirst bekommst Lust am Leben, du wirst dein Leben nicht aufgeben, nicht verzweifeln. Wer nur auf seinen Verstand schaut und auf seinen Verstand hört, der denkt nur menschlich, das widerfahre dir nicht, Herr. Gesegnete Gedanken entstehen, wenn du alles mit den Augen Gottes siehst, von oben, aus der Ewigkeit, aus der Herrlichkeit, wenn du denkst, wie Gott denkt, und da muss man die Bibel lesen, da muss man sich in die Bibel hineinversetzen und die Bibel studieren, damit du weißt, so denkt der Herr, das sind seine Gedanken. Und weißt du, wie Gott denkt? Ich habe nicht Gedanken des Leides und des Unglücks und was weiß ich noch, welche Gedanken. Ich habe Gedanken des Friedens. Gott hat Gedanken des Friedens. Das ist zuerst einmal. Gott hat Gedanken des Friedens. Richtig kannst du nur denken durch die Gnade Gottes. Weißt du, Gott hat dir alles vergeben. Alles vorbei, alles erledigt, alles abgehackt. Der Positive, der Gläubige, der von Gott Erfüllte, der vergilt nicht gleich Böses mit Bösem. Weißt du, das ist schon allein die Sprachkultur. So du mir, so ich dir. Dass du sagst, nee, nee. Du kehrst den Spieß um. Du sagst, danke, ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles? Oder der beschmeißt dich mit Dreck und dann schimpft er und so weiter. Lass doch die Menschen schimpfen. Reg dich nicht auf, wenn jemand über dich schimpft und dich kritisiert oder dich so in die Pfanne haut oder so. Dann sagst du, ja, du hast recht, aber. Ja, du hast recht, aber. Und wenn du dann dieses Aber anwendest, du nimmst die ganze Luft raus, lässt die Luft aus dem Luftballon raus und dann, dann ist nichts mehr, fällt alles in sich zusammen. Positive Gedanken. Weißt du, der Mensch steht über der Sache, der Gläubige. Der Gesegnete, der Gesalbte steht über der Sache, der lässt den anderen die Luft raus. Und du sollst dem Hochmütigen, dem Stolzen ruhig und getrost die Luft rauslassen und sagen, ja, aber Gott liebt mich, Gott ist für uns, wer kann gegen uns sein? Ja, aber, wer ist so ein Abergläubiger? Nicht dem Aberglauben verfallen, aber glaubt, dass dieses Aber eine große Kraft hat. Ja, aber. Weißt du, Jesus wurde beschimpft und er hat nichts gesagt, er ist gekreuzigt worden. Aber du kannst sagen, ja, aber, der Heilige Geist erlaubt. Aber wir beweisen uns als Diener Gottes, als Knechte Gottes, sagt Paulus. Positive geben dem Argen keinen Raum. Sie lassen sich mit negativen Menschen gar nicht ein. Ja, aber, du weißt es, wie man es macht. Und ich habe dir einen Rat gegeben, lerne Luft abzulassen dem anderen. Ganz, ganz arg wichtig. Weißt du, den Stolzen, ja, weißt du, das sind alle gestorben, schon alle Stolzen, die ganze Erde ist voll, die ganzen Friedhöfe sind voll von Menschen, die was sein wollen, was bewiesen haben, was und gedacht haben, sie kämpfen für Vaterland und Gott. Wo sind sie alle? In der Grube. Weißt du, und dann durch die Gnade Gottes, was bin ich? Weißt du, ich habe vielleicht kein Haus und keine Wohnung und kein Auto und das alles nicht, aber ich bin glücklich. Ich bin glücklich im Herrn, ich habe Frieden. Und das ist mehr wert als Gold und Silber. Gläubige, positive Menschen haben immer Hoffnung. Wenn dir das Leben eine Zitrone überreicht, dann mach du draus Limonade. Mach was draus. Mach aus der Zitrone Limonade, press es. Es gibt guten Saft. Die Asiaten sagen, wenn die Hoffnung aufwacht, legt sich die Verzweiflung schlafen. Wenn die Hoffnung aufwacht, du solltest Worte der Hoffnung, der Erwartung, der Möglichkeiten sprechen. Sieh immer so einen Silberstreif am Horizont. Menschen des Glaubens, die mit Gott verbunden sind, die mit Gott im Bund sind, die haben eine ganz andere Wahrnehmung. Und genau das ist, die nehmen etwas anders wahr, als der Mensch, der hier auf diese Erde kriecht und feucht und auf alle vier durch dieses Leben geht. Glaubende, der weiß, mein Leben ist in Gottes Hand. Ich bin von Gott umgeben. Jesaja 49, 16 heißt es, Mauern umgeben mich und ich fühle mich sicher in deinen Mauern, Herr. Ich bin in deinen Mauern geborgen. Deine heiligen Mauern habe ich stets vor mir. Du sollst wissen, ich bin mit Gott in einer Burg. Der Herr ist meine Zuflucht. Und dann redest du anders, wenn du weißt, ich bin in Gott geborgen. Ich muss mein Leben nicht hinschmeißen. Ich muss mein Leben nicht aufgeben. Ich muss nicht kapitulieren. Ich muss nicht in die Knie gehen. Und gesegnete Menschen denken positive Gedanken. Sie gehen nicht vor Menschen in die Knie. Gesegnete, positive, optimistische, zuversichtliche, geistliche, geheiligte Menschen, die gehen nicht vor den Menschen in die Knie und schon gar nicht vor dem Teufel. Und schon gar nicht vor dem Teufel. Gottes Mauern umgeben mich. Ich bin eingemauert. Und wer im Geist betet, und das so mauert man sich ein, wer im Geist in Sprachen betet, der erbaut sich selbst. Hast du es gehört? Deshalb, wenn du dich von Gott eingemauert werden möchtest, bet viel Sprachen. Aber ich verstehe nichts. Du verstehst vom Leben so oder so nichts. Lass uns ganz ehrlich sein. Lass uns gar nichts vormachen. Verstehst du? Wir denken, wir sind so gebildet. Und je gebildeter der Mensch ist, desto weniger weiß er. Ich weiß, dass er nichts weiß. Und so weiter. Wir suchen immer die Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Deshalb, wer in Sprachen betet, der erbaut sich selbst und der hat plötzlich die Mauern Gottes um sich. Ich bin von allen Seiten umgeben. Feurige Rosse sind um mein Leben gestellt. Der Glaubende gestaltet sein Leben mit der Hilfe Gottes total anders. Er erbaut sich. Er ist nicht nur Zuschauer, sondern er ist ein Aktivist. Der erbaut sich. Wer im Geist wandelt, mit Gott lebt, der erbaut sich. Wer glaubt, der handelt. Glaube und Werke gehören einfach zusammen. Deshalb nicht nur positiv reden, sondern auch positiv leben und positiv handeln. Der Glaubende verehrt keine Helden. Er ist selbst ein Held. Hör doch auf, Helden zu verehren. Oh, der ist groß. Der ist so reif. Werde du selber reif. Wachse du selbst in der Gnade Gottes. Entwickle selbst ein starkes Selbstbewusstsein. Werde selbst ein Original. Und verehre nicht die Helden. Weißt du, welche auch immer. Menschliche Helden oder Helden aus der Geschichte, auch so aus der christlichen Kirche. Weißt du, wenn du die Helden anguckst, die haben überall irgendwo immer irgendeinen Macken gehabt. Alle Helden. Und du hast auch einen Fehler. Krummen Puckel, krumme Nase, abstehende Ohren. Irgendetwas hast du, wirst du immer haben. Vollkommen bist du nicht. Auch wenn du dir einbildest, ich bin vollkommen. Also wenn der Arzt dich genau untersuchen würde, würde er schon noch ein Pickelchen finden. Und würde sagen, du, bei ihnen stimmt was nicht. Also verehre nicht die Helden, sondern werde selbst ein Held. Gebrauche selbst die Worte Gottes, die er spricht. Worte Gottes entwickeln dich zu einem anderen Lebensstil. Plötzlich entwickelst du auch eine ganz andere Kultur um dich herum. Der Gesegnete lebt in absoluter Abhängigkeit zu Gott. Er geht nicht nur um Gott herum, sondern er ist in Gott. Und Gott ist in ihm. Das ist ein ganz wesentlicher, großer Unterschied. Ob ich nur sage, das ist ein Haus, oder ob ich sage, das ist mein Haus. Das ist ein ganz großer Unterschied. Das ist mein Haus. Das ist ein großer Unterschied zwischen positiven und positiven Gedanken. Das sind zwei Paar Stiefeln. Ob du mit Gott im Bund bist oder nicht. Und erst wenn du mit Gott in einem engen Bund, in einer engen Verbindung bist, dann redest du. Wie ist es passiert? Deshalb lese ich zurzeit, oder lese ich schon lange nicht mehr die Lutherbibel. Als ich mal auf der Straße predigte, und ich habe immer kräftig gepredigt, und ich habe die ganze Zeit ja nur die Lutherbibel gelesen. Zu unserer Zeit, also als ich war, gab es schon verschiedene Übersetzungen, und ich hatte auch verschiedene Übersetzungen, aber die Luther war so am kernigsten. Und dann kommt jemand zu und sagt, du, Entschuldigung, mein Herr, du sprichst wie Martin Luther. Und ich habe gedacht, wie bitte? Ich spreche wie Martin Luther. Und ich habe erst kapiert, weil ich so viel die Martin-Luther-Bibel gelesen habe. Und er ging für Bass. Verstehst? Was ist das? Und so Sachen, so kerniges Deutsch wie Martin Luther. Wenn du Gottes Wort liest und verinnerlichst und in dir aufsaugst, wie ein Schwamm das Wasser, du wirst auch sprechen wie der liebe Gott. Und es wird kein großer Unterschied sein, ob du jetzt sprichst oder Gott jetzt spricht. Du wirst zu dem Berg sprechen, heb dich weg. Du musst dann nicht mehr großen Glauben haben oder was weiß ich, dir was vorstellen und dir was einbilden. Wenn du Gott in dir hast, redest du wie er. Und deshalb Segen der positiven Gedanken. Du musst in Gott versetzt sein. Versetzt an himmlische Örter. Und dann redest du in der Autorität des Heiligen Geistes. Guck mal, Petrus sagt nur zu dem Simon, den Zauberer, du Schalk. Der sagt nichts Negatives, du Schalk. Und dann fängt er zu beten, oh, bete, dass nichts von dem, was du sagst, passiert. Du siehst, Petrus hat Autorität gehabt. Oder sein Schatten ging vorbei. Kann Schatten jemand heilen? Doch. hat es getan in der Bibel. Oder die Schweißtüchlein von Paulus in Ephesus dort, oder wo er auch war, er hat gebetet und seine Taschentücher haben geheilt. Der Mensch, der Gott in sich hat, hat eine Ausstrahlung. Und zwar eine positive Ausstrahlung. Positive Worte, positive Handlungsweise, positive Redeweise. Gold und Silber haben wir nicht. Siehst du, das sind Worte, positive Worte. Gold und Silber haben wir nicht. Verstehst du? Also, er sagt das, was er ist. Aber was wir haben, das geben wir dir. Im Namen Jesus, steh auf. Und der kapiert nicht ganz und stellt auf. Was bitte? Ja, steh auf! Und stellt ihn wie einen Sack auf. Und sagt, du, jetzt lauf, du kannst ja gehen. Wirklich? Und dann ein paar Schritte und dann rennt er zum Altar und wieder zurück. Du siehst also, Gold und Silber habe ich nicht. Das sind gesalbte Worte. Nicht, heute kann der Papst sagen, Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich brauche, das habe ich nicht. Aber der alte Petrus, der alte Papst, wenn das einer war, der war es nicht, aber wenn es einer gewesen wäre, der konnte sagen, Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich gebe, steh auf. Das war nicht Jesus, das war Petrus, der das sagte. Und nicht Jesus heilte ihn, sondern Petrus heilte ihn im Namen Jesu, im Auftrag Jesu. Ausschlaggebend ist, in wessen Auftrag sprichst du? Wir sind ja Botschafter in Christi Stadt. Und ein Botschafter spricht immer im Auftrag seines Landes und muss immer sein Land vertreten. Und niemand anders. Da kann nicht dann für Amerika sprechen, der deutsche Botschafter, oder für die Russen, oder für die Syrer, oder für die Israelis, der kann für sein Land sprechen. Und du bist Botschafter Gottes, du kannst für Gott sprechen, wenn du das bist. Botschafter Gottes. Und du musst sein Land vertreten, seine Sache vertreten. Lasst uns aufstehen und lasst uns in die Gegenwart Gottes gehen. Und lasst uns anfangen, bewusst, ganz bewusst in die Gegenwart Gottes zu stehen und sagen, hier bin ich, Herr. Ich brauche dich, ich muss dich haben. Ohne dich kann ich gar nichts tun. Herr, ich muss dich immer haben, ich habe dich nötig, bitter nötig. Und wenn Gott in dir ist, Gott muss in dir hinein, dann kannst du Berge versetzen. Dann kannst du Dinge tun, die unmöglich sind. Und genau das ist, was du brauchst. Du brauchst Lösung für unlösbare Probleme, Heilung für unheilbare Krankheiten, Segen für Dinge, die ungesegnet, verflucht und verdammt sind, durch die kein Arzt, kein Mensch, kein Psychologe, kein Philosoph, niemand rankommt und niemand verändern kann. Es gibt Dinge, die nur Gott verändern kann. Und die müssen jetzt durchs Wort Gottes verändert werden. Du brauchst wieder das, was der Josef hatte. Der Herr war mit ihm. Herr, wir brauchen deine Gegenwart mehr und mehr. Lass unsere Hände emporheben, wo wir auch sind. Herr, ich brauche dich. Ich brauche dich. Wir brauchen deine Nähe. Wir brauchen deine Inspiration. Wir brauchen deine Motivation. Wir brauchen deine Salbung, Herr, in unserem Leben, in unserem Alltag. Sonst versagen wir. Herr, und wir möchten stark sein in jeder Situation. Hilf uns dabei. Ich danke dir. Du hilfst jetzt auch den Schwachen und du lässt dem Aufrichtigen gelingen. Heute Abend lässt du den Aufrichtigen gelingen. Herr, und wir sind aufrichtig. Wir sind Menschen aus Fleisch und Blut. Wir bilden uns nichts ein. Wir sind nicht besser wie die anderen. Aber wir haben dich. Und du bist unser Plus. Du bist unser Triumph. Du bist unser Zeichen des Sieges. Mit dir habe ich alles, was ich brauche. Und deshalb, Herr, ich verlasse mich auf dich und nicht auf meinen Verstand und nicht auf Menschen und nicht auf uns Umstände und auf gar nichts. Herr, du bist meine Hilfe. Alle Zeit. Können wir dazu Amen sagen? Amen. Amen. Praise Gott. Wir singen ein